Moin Moin und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 9. Juni 2026, zwei Tage nach dem Ironman Hamburg. Wir melden uns aus Hamburg und wir, das sind heute, ich bin Frank Wechsel, euer Publisher und mir gegenüber sitzt
Nils Wiesert, guten Tag.
Es ist wieder Zeit für eine neue Episode Carbon und Laktat und Aluminium, aber dazu kommen wir später. Wir haben ein aufregendes Wochenende hinter uns hier beim Ironman Hamburg, aber es gab auch noch mehr Aufregung. Es gab große Rennaction auf der anderen Seite eines anderen Kontinents, und zwar in San Francisco, und darüber reden wir heute.
Das machen wir.
Und ich nehme an, viele von euch, die sind auch dieses Wochenende selbst aktiv gewesen, und da spielt Regeneration natürlich eine große Rolle, und dafür habe ich für euch einen ersten Präsenter. Und dieser Präsenter ist Feels-Like, und zwar heute mit dem Feels-Like Starter Set. Ich habe ja schon gesagt, es geht um das Thema Regeneration. Recovery ist so, so, so wichtig. Egal, ob ihr jetzt gerade am Wochenende 226 Kilometer gefinisht habt oder eine harte Trainingseinheit hinter euch habt. Und zur Recovery gehört natürlich eine ordentliche Portion Carbon und Laktat auf die Ohren. Wir wissen ja, viele von euch hören uns zur Regeneration, viele aber auch in der Action, und es gehört natürlich auch ein bisschen Hilfe dazu. Nur liegen bringt nichts, eine gewisse Aktivierung ist da wichtig und auch verschiedene Dinge, mit denen man die Recovery ankurbeln kann, weil genau hier das Leistungswachstum stattfindet. Ich nutze dafür bereits seit einiger Zeit den Muscle-Komplex und neuerdings auch den Activation-Komplex von Feels-Like. Nils nickt mir zu.
Yep.
Du hast gute Erfahrungen?
Absolut. Und ich habe mich mega geärgert, dass ich ihn tatsächlich am Wochenende nicht mehr aufgelegt habe. Weil jetzt, es hört sich bescheuert an, aber ich hatte irgendwie am Ende des Tages auch fast 20.000 Schritte beim Ironman Hamburg hier. Und tatsächlich jetzt ein bisschen Muskelkater von immer wieder hinlegen, aufspringen, weiterlaufen, an den Profis vorbeirennen, wieder Fotos machen. Ja. Und da wäre das gut gewesen, nach dem langen Arbeitstag, ein bisschen zu schmieren. Habe ich vergessen, jetzt bezahle ich dafür.
Du hättest sogar vor und nach dem langen Arbeitstag machen können, denn die Kombination ist wirklich das, was den krassen Unterschied gemacht. Ich meine, im Wortlaut ist es klar, Activation-Komplex vor dem Training oder Wettkampf und den Muscle-Komplex danach. Und dann spürt man nämlich, dass die Kilometer einfacher runterlaufen, egal ob mit dem Fahrrad oder mit der Kamera um den Hals.
Ja, so ist es.
Ja, und auch die Regeneration danach ist wichtig. Man will ja schnell und frisch wieder da sein. Wir haben demnächst die Herausforderung, zwei Wochenenden hintereinander.
Ja, Double-Wochenende. Da werde ich es nicht vergessen.
Ja. Ironman Frankfurt, dann Challenge Rot. Da werden wir noch viel drüber sprechen, aber jetzt sprechen wir erstmal darüber, was da drin ist. Das sind nämlich komplett natürliche Stoffe, keine Füllstoffe. Es sind 100% Wirkstoffe. Die meisten anderen Sachen auf dem Markt bestehen ganz oft aus Wasser und Alkohol. Und von dem einen oder anderen haben einige genug. Das muss in den Produkten nicht auch noch zusätzlich drin sein. Im Profisport ist das längst verbreitet. Es nutzen viele Nationalmannschaften, Vereine wie Bayern München und Real Madrid. Und im Ausdauersport, da haben wir eben so Granaten wie Richard Ringer, wie Hendrik und Esther Pfeiffer. Also, und im Triathlon, ich glaube, ihr kennt die Kandidaten, die damit gut und schnell unterwegs sind. Wenn ihr das Ganze auch mal ausprobieren wollt, dann hat Feels-Like gerade ein besonders cooles Angebot. Und zwar gibt es das Starter-Set aus beiden, aus dem Activation-Komplex für vor dem Training und dem Muscle-Komplex für danach. Und sie legen noch den Night-Komplex obendrauf für gute Erholung im Schlaf. Der kostet sonst alleine schon 19,90 Euro. Mit uns bekommt ihr nochmal 10% Rabatt auf die erste Bestellung oder auf die Bestellung. Den Link findet ihr in den Shownotes oder ihr geht direkt auf feelslike.sport. Also entweder feelslike.sport oder den Link in den Shownotes. Und dann ist es ganz wichtig, der Rabattcode, den kennt ihr schon, CL10. C wie Carbon, L wie Laktat und 10 aus Ziffern. Und dann bekommt ihr den gratis Night-Komplex dazu und nochmal 10% Rabatt auf das Gesamtpaket obendrauf. San Francisco.
Ja, als ich die Bilder gesehen habe, war ja schon wieder Vorfreude da. Es ist nur noch wenige Monate hin, dann sind wir da auch, wo hier großer Sport passiert ist.
Ja, mit, ohne Hai, aber mit Robbe.
Ja, das war ganz großartig. Das war ja wieder, finde ich ja immer stark. Und die Bilder waren einfach ganz fantastisch. Wer sie nicht gesehen hat, das Feld wurde ein Seelöwe, angeführt sozusagen Richtung Strand. Und als dann die ganz schnellen Schwimmer dann schon nahe rankommen, dann ist das wie so ein Pacemaker, ist der Seelöwe dann zur Seite rausgeschwommen, um den anderen schwarzen Dingern da die Show nicht zu stehlen. Es war großartig.
Pacemaker für die Deutschen, denn die haben richtig, richtig gerockt. Ne? Also wer es verfolgt hat, die T-100 macht nur noch monogeschlechtliche, komisches Wort,
ja,
Rennen, außer beim Finale. Jetzt waren die Männer dran, 20 an der Zahl, wie das immer so ist bei T-100. Und wir haben es in der Vorschau ja schon erwähnt, dann kommt immer locker mal ein Viertel aus Deutschland. Einer hat abgesagt, aber die, die nicht abgesagt haben, haben richtig, richtig gerockt.
Mega. Also Rico Bogen hat gewonnen und hat wieder einmal gezeigt, dass er der beste Ausbrecher ist bei Escape from Alcatraz. Dieses Rennen liegt dem Mann einfach, ne? Also das muss man einfach, es kann nicht anders sein. Das muss diesen Zusammenhang geben. Da muss ein Vibe in der Luft sein, der für ihn irgendwie genau die richtige Mischung ist. Denn wenn ich ehrlich bin, hätte ich ihn nicht als Sieger getippt, obwohl das natürlich wieder töricht ist, ne? Weil er hat beim ersten Mal da nur ganz knapp im Sprint verloren, letztes Jahr hat er gewonnen. Ja, warum glaubt man nicht an ihn? Ich muss mich da, ich darf mich da nicht so von meinen Gefühlen. Nein, das Ding ist, es gab so starke Konkurrenz, wo ich gedacht habe, der kann noch so gut sein beim Radfahren, die anderen sind nicht so viel schlechter im Radfahren und werden ihn beim Laufen einholen. Mann, habe ich falsch gelegen mit dieser Einschätzung. Es war wirklich so, das Radfahren war wie von einem anderen Stern. Rico Bogen hat einfach gezeigt, dass er es da einfach drauf hat. Und dass er, ja, einfach auch so mega starke Radfahrer wie Hayden Wild oder eben auch Lasse Niggard-Priester, der Zweiter geworden ist und Hayden Wild eben Dritter, dass die einfach ihm da, vor allen Dingen in San Francisco, bisher nicht das Wasser reichen können.
Ja. Apropos Wasser, im Wasser schon gut dabei, 11 Sekunden Rückstand auf, wir wissen es, ich meine, das ist ja auch ein gestandener Kurzstreckler, der Lasse Priester. Rico Bogen hat da nicht ganz die intensive Karriere auf der Kurzdistanz hinter sich, natürlich auch welche gemacht, aber eben Lasse Priester auf einem anderen Niveau nochmal und Leo Berger, der ja auch in der Weltspitze auf der Kurzdistanz war, schwimmt vorne weg, aber danach war es dicht, ja, 11 Sekunden und dann auf dem Rad, du hast es erwähnt, da ging so richtig, richtig die Post ab und das wundert mich tatsächlich auf diesem Niveau. Da fahren zwei Deutsche vorne weg, zwar auch mit Abstand und dann sind es auf einmal von Rico Bogen zum Dritten 5 Minuten und der Dritte ist nicht irgendwer, sondern Hayden Wild.
Ja, bei Hayden Wild muss man natürlich immer so einen kleinen, das ein bisschen in Anführungszeichen setzen, diese Leistung. Na, der hat eine Krankheit hinter sich, hat da deswegen WTCS abgesagt und ist aber jetzt dann hier eben an den Start gegangen, hat 5 Tage im Bett gelegen, komplett flach, einmal komplett aus und ja, da weiß man einfach, dass das was mit dem Körper macht, auch wenn es dann einem wieder okay geht und so gut geht, dass man sagt, man geht an den Start, da verpasst man erstens Training, zweitens dauert das dann, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ja, es zieht sich meistens die Regeneration doch noch ein bisschen, wenn dann wirklich der Körper gefordert wird. Von daher würde ich mal die Leistung von Hayden Wild so ein bisschen in Anführungszeichen setzen und die war dann schon, dass es immer noch fürs Podium reicht, trotz vorheriger Krankheit, ist schon auch sehr aussagekräftig. Und ich muss aber sagen, was ein echt richtig, richtig guter Move von Hayden Wild war dann, dass er im Zielinterview gesagt hat, als er dann darauf angesprochen wurde, ja, dir ging es ja auch nicht so gut, dass er gesagt hat, so, hey, aber selbst wenn ich hier bei 100% gewesen wäre, gegen Rico wäre es heute richtig, richtig schwer geworden, den zu schlagen. Und das ist Größe, finde ich. Einfach dann sich nicht zu verstecken, sondern einfach zu sagen, hey, es ist hier egal, was mit mir ist, guckt auf den da vorne, der hat heute richtig abgeliefert.
Ja, absolut. Guckt auf den da vorne, der musste beim Laufen gar nicht mehr so weit vorne sein. Beste Laufzeit reicht dann, wenn man so, so, so stark performt auf dem Rad.
Ja, aber ich sag mal so, Lasse Niggard-Priester ist ihm gefährlich nahe gekommen. Ne? Muss er noch eine 30 Sekunden Zeitstrafe absitzen. Natürlich ist der Abstand jetzt ein bisschen größer als 30 Sekunden, aber man weiß ja, wie das ist. Ne? Jetzt kann man das auf zwei Arten diskutieren. Auf der einen kann man sagen, der Rhythmus wurde unterbrochen, er war auf dem Weg nach vorne. Wer weiß, was wäre gewesen, wenn er hätte durchlaufen können. Auf der anderen Seite konnte er natürlich 30 Sekunden durchschnaufen, um dann wieder anzutreten für das letzte Stück. Man kann es nicht am Ende sagen. Es ist auch letztendlich wurscht. Was man festhalten kann, ist, das war das erste T-100-Rennen für Lasse Niggard-Priester und es war extrem gut. Also
ja,
zweitbeste Radzeit, dann nachher am Ende immer noch 5. beste Laufzeit, trotz Zeitstrafe. Und trotz der Tatsache, dass er selber von sich sagt, mein Lauf ist noch nicht da, wo er schon war und wo er wieder hin muss. Und da würde mir Angst und Bange werden,
ja.
Bei dem einen oder anderen.
Ja, also wirklich krass. Zwei Deutsche, muss man sagen, dominieren das und stellen alle anderen in den Schatten. Rico Bogen gewinnt am Ende. Diese Zeiten sind für mich immer so ein bisschen schwer einzuordnen. Bei Ironman kenne ich mich aus, bei den Zeiten, bei der Kurzdistanz, beim Marathon und so weiter. 3:17:25 durch zu 3:18:30 und dann sind es fast 3 Minuten, die es gedauert hat, bis Hayden White ins Ziel kommt. Und dann die ganze Weltspitze. Morgan Pearson, Jason West, Jacob Birthwethel, da war ja niemand am Start.
Ne? Ja, genau. Und das ist eben das Problem. Und gerade die alle drei, die jetzt dann eben auf 3, 4, 5 sind halt richtige Laufgranaten. Ne? Mhm. Und die waren auch alle, also die 30 Sekunden muss man sich dann wegdenken, aber dann sieht man, dass Lasse Niegert-Priester beim Laufen volle Kanne in dieser Range ist. Ne? Mhm. Also der gehört definitiv zu den besten Mitteldistanzlern der Welt.
Ja.
Punkt. Also, und das finde ich ist nach seiner ganzen Vergangenheit mit seinen Herzproblemen, die er hatte und so weiter, wo ich mir das immer noch nicht vorstellen kann, wie es ist, sowas abzuschütteln und zu sagen, ja, ich hatte diesen Herzinfarkt, aber die Ärzte sagen, ich kann jetzt wieder Vollgas geben und das macht er ja.
Mhm.
Das ist für mich unvorstellbar, wie das geht.
Ja.
Größten Respekt dafür und ich freue mich so auf das, was noch kommt, weil alle Rennen, die er bisher jetzt gemacht hat über die Mitteldistanz in letzter Zeit, war immer was dabei, wo man sagen kann, so ja, das war noch nicht so ganz und dies und das und jenes und da kommen ja noch ganz, ganz wilde Rennen und die Laufzeit mache ich mir gar keine Gedanken, da sagt er, da bin ich auf gutem Weg, da werde ich mich noch verbessern, aber auch wo sein Radfahren jetzt schon ist.
Ja.
Ah, das ist schon sehr, sehr, sehr gut.
Ich meine, der Kurs in San Francisco hat es hergegeben, das Radfahren hat entschieden, die Plätze 1, 2, 3 sind die Plätze 1, 2, 3 der Teildisziplin Radfahren und das mit den deutlichen Unterschieden. Also, ich habe es gesagt, es sind 5 Minuten auf Hayden Wild, aber es sind dann auch auf einmal 8 Minuten fast, die in Rico Bogen auf Morgan Pearson rausfährt.
Ja, wobei der, muss man auch ganz ehrlich sagen, natürlich, bei ihm ist das Radfahren die Krux, ne? Mittendrin ist er ist der schnellste Schwimmer, was man immer vergisst, weil man Morgan Pearson immer als Läufer abgespeichert hat, aber er ist der schnellste Schwimmer da in der Konkurrenz. Dazwischen ist halt das Radfahren, dummerweise der Part, der halt richtig, richtig viel Zeit in Anspruch nimmt, aber auch er wird da Fortschritte machen. Hat selber gesagt, er war auch jetzt zurückgeworfen, Verletzung, hatte so, wenn ich richtig weiß, Adduktorenverletzung und konnte eigentlich nicht richtig in Aero-Position fahren. Er ist dann Rennrad gefahren halt, ne? Aber er hat ganz, ganz wenig Zeit nur auf dem Zeitfahrrad verbracht. Wieder einmal. Also das ist ja quasi das, was ihm noch fehlt. Und wenn der da besser wird, dann ist der ein richtiger Gefahrenfaktor für den Rest da vorne. Also Morgan Pearson, ganz, ganz, ganz interessanter Athlet. Und weil der Abstand jetzt so groß war, hat er tatsächlich auch gesagt, der startet halt nächstes Wochenende. Mhm. Ne? Da geht's halt Pro Series und so weiter. Da will er halt amerikanischer Meister werden auf der, auf der Mitteldistanz. Und dem geschuldet hat er gesagt, hat er, also er will nicht sagen, er hat's ausgejoggt, aber er ist quasi so gelaufen, dass er quasi Jason West noch auf Abstand halten konnte für Punkte und Kohle.
Mhm.
Und das reicht auch, weil er wusste, nach vorne kommt er nicht mehr ran. Da das so und dann muss man auch nicht mehr volle Pulle gehen.
Ja.
So sagt er.
Ja.
Also, ob das eine Schutzbehauptung ist, wie auch immer, kann man nicht behaupten, kann man nicht wissen.
Mhm.
Aber mega interessanter Athlet und ganz ehrlich, Jason West, auch einer, der ja hoffentlich wieder da angreifen kann, wo er schon mal war.
Mhm. Du sagst gerade, großer Abstand. Wir haben jetzt einen sehr, sehr großen Abstand bis zum nächsten Rennen, denn die Männer starten erst wieder am 19. September an der französischen Riviera. Vorher sind die Frauen wieder dran, Mitte August in Vancouver. Und dann ist es für die Männer auch gar nicht mehr viel. Ja, es gibt eben noch die französische Riviera, dann ein Rennen in Saudi-Arabien, was immer noch nicht terminiert ist. Und das große Finale am 11. Dezember in Katar.
Mhm.
Die Frauen sind vorher noch in, wie gesagt, Vancouver und dann in Dubai dran. Also wir sind eigentlich schon mittendrin und halb durch. Ja, man kann sagen, die Hälfte der Rennen ist gemacht, wenn man das große Finale abzieht.
Ja, und ich meine, das wird ja natürlich auch noch für den einen oder anderen auch noch zu einer Entscheidungsfindung kommen müssen, was man priorisiert, ne? Denn die 73 WM liegt natürlich auch in dem Umfeld. Und ja, kann man das beides mit Vollgas angehen, mit voller Konzentration, wird sich zeigen.
Ja.
Da wird es dann eher so ein bisschen auf die Prioritäten ankommen, glaube ich.
Absolut, absolut. Hayden Wild führt weiter in der Gesamtwertung. Rico Bogen jetzt Dritter, Lasse Priester Vierter.
Ja, für mich und Mika Not vielleicht noch sagen, das ist natürlich mega bitter gewesen, dass er da jetzt eben nicht mitspielen konnte. Vielleicht hätten wir 1, 2, 3 in Schwarz-Rot-Gold gesehen.
Mhm.
Auf jeden Fall möglich.
Ja.
Ja. Also ich meine, es ist ja eigentlich nicht denkbar, dass Mika Not nicht aufs Podium kommt. Also von daher, wer weiß, vielleicht hätte es gereicht.
Ja. Ja, also große Action und da sind wir auch quasi dann in der Chronologie des Wochenendes, denn das Rennen hat stattgefunden in dem Zeitraum, wo in Hamburg eingeschickt wurde.
Ja.
Bevor wir quasi von der T100-Distanz zur Langdistanz gehen, sprechen wir noch über eine Distanz, die dazwischen liegt, und zwar über den Ironman 70.3 und da machen wir ein bisschen Werbung. Denn seit wenigen Tagen ist sie offen, die Anmeldung für den Ironman 70.3 Alcudia Mallorca in einer der schönsten Triathlon-Arenen, nenne ich es mal.
Punkt. Achso, wir müssen noch mehr erzählen, aber das stimmt, alles stimmt.
Alles stimmt. Wir waren so oft da, die Region um Alcudia, kristallklares Wasser, da schwimmt man richtig, richtig gerne. Das geht im Training, aber vor allen Dingen auch beim Ironman 70.3 auf diesem Kurs. Start am Strand, Ziel am Strand, gerade raus, zwei Bojen, wieder zurück und man sieht viel. Das Wasser ist in der Regel immer richtig schön gemütlich, flach, schnelle Schwimmzeiten.
Ja, und auch schon beim Rauskommen dann. Ich meine, da sind immer so viele Zuschauer, ne? Ja. Dass du wirklich, da bildet sich so ein schönes Spalier, wo du dann durchkommen kannst. Das ist schon das erste Highlight. Wenn du aus dem Wasser kommst, bist du schon gleich beflügelt.
Also, ja. Cool. Ne? Also zusammen die Zuschauer und das Wettkampfgelände kann man durchaus so bezeichnen, wie der Franchise auch tust. This is the greatest stage.
Ja. Ne? Alles angerichtet, wie Hadi Töne sagen würde.
Alles angerichtet, denn angerichtet ist auch das Tramuntana-Gebirge. Da geht es nämlich hoch von Alcudia. Erst mit dem Rad nach Polenza, so ein bisschen einrollen.
Der rote Radweg, wer kennt ihn nicht? Ne? Da so dran vorbeirollen, schön die Patricks Langes Lieblingsstrecke für seine Intervalle, aber natürlich auch der Weg, wenn es rausgeht, so, ne? So nach Porto Polenza, ist Wahnsinn.
Ja. Und dann geht's links ab und in die Berge, schön stetig, aber gut zu fahren und eine Strecke, ich möchte nicht wissen, wer da wie um Komps gebettelt hat in seinem Leben schon. Das ist schon krass, ne? Also, aber immer schön. Ne? Also dieser Blick da,
bester Ort.
Ne, wenn man hochfährt, vor allen Dingen nach links, so diese Steinformation, wunderbar. Und dann geht's oben links ab zur Tankstelle, sowohl während des Rennens, wo man da nicht stoppt, als auch im Training. Man kann auch mal noch einen Abstecher nach Calobra machen. Kleiner Tipp von mir, nehmt genug zu trinken mit und genug Energie. Die gibt's nämlich erst wieder an der Tankstelle auf dem Rückweg und dann geht's runter ein bisschen durchs Inland, bis man dann zum Laufen kommt. Und da sind wir wieder beim Thema Greatest Stage. Das ist nämlich du hast eben den roten Radweg erwähnt, jetzt ist es die blaue Strandpromenade.
Ja.
Und da wird gelaufen mit Schirmen im Hintergrund. Unsere aktuelle Ausgabe immer noch im Handel, die Triathlon 241. Da seht ihr, was ich mit diesen Schirmen meine. Und ihr habt sofort ein Bild vor Augen, weil das ist Alcudia.
Und das erkennt auch sofort jeder. Jeder, der das Bild, der gesagt hat, so, oh, Mallorca. Also es ist einfach wirklich so abgespeichert. Sehr, sehr schön.
Genau, meldet euch an, Experience Alcudia. Ne, das Rennen ist offen. Es findet nächstes Jahr Anfang Mai statt, wie jedes Jahr. Ich glaube, wir haben bei der letzten Episode das Datum leicht falsch genannt. Ich glaube, es ist dann der 8. Mai.
Der 8. ist es, jawohl.
Der 8. Mai. Genau, und es ist wirklich ein Rennen. Bucketlist. Absolut.
Steht immer noch drauf, aber ja.
Ja, ich habe es dreimal gemacht, aber es muss irgendwann wieder auf die Bucketlist auch bei mir, weil es ist einfach ein Genuss, wirklich ein Renngenuss.
Punkt.
Ne? Also, Experience Alcudia mit dem Ironman 70.3 am 8. Mai 2027 jetzt auf ironman.com zu finden und wir reden weiter über andere Dinge bei Ironman. Denn wir hatten Heimspiel am Wochenende.
Ja. Ist immer, also hat Vor- und Nachteile für dich. So, man ist dann doch immer irgendwie dann hin und her gerissen, muss dann noch was im Büro machen und dann fährt man hin und her. Wenn wir irgendwo anders hinfahren, dann sind wir all in da vor Ort. So. Aber hat natürlich trotzdem den Vorteil, dass man im eigenen Bett schlafen kann. Das ist auch alles schon sehr, sehr gut. Und wir kennen natürlich hier auch die Begebenheiten. Ne? Man weiß, wo man hin muss. Ist auch gut.
Ja, ich glaube, ich war tatsächlich ein einziges Mal nicht dabei. Das war das Jahr, wo es einen Duathlon gab, meine ich mich erinnern zu können. Das ist mit irgendwas anderem kollidiert. Aber ansonsten eine bewegte Geschichte mit vielen kleinen Geschichtchen seit 2017. Das war quasi mein Comeback in den Sport damals. Ich habe immer gesagt, wenn man eine Langdistanz nach Hamburg kommt, egal wer sie macht, dann melde ich mich an. Und so kam es dann. Und ich habe das Rennen also von Anfang an in der Form mit verfolgt. Es gibt übrigens zwei Männer, die alle 9 Austragungen bisher mitgemacht haben.
Okay.
Und eine Frau, die 8. Ein weiteren Mann, der 8 Rennen gemacht hat, und eine Frau, die 8 gemacht hat. Findet ihr alles unter trimark.de. Es gibt seit gestern einen Artikel zu den Statistiken bei den Age-Groupern. Also 2 haben sie alle gemacht. Wir beiden als Team zusammen, jeder mal in einem Jahr.
Wir haben alles gesehen.
Du hast ihn 2-mal gefinisht, ich habe ihn 2-mal gefinisht.
Einmal.
Du wirst ihn 2-mal finishen, ich habe ihn schon 2-mal gefinisht.
Ja.
Und es ist natürlich ein Heimspiel für ganz viele Menschen hier. Also wir haben auch viele aus den Nachbarländern, Dänen, Niederländer, aber es ist natürlich eins der beiden großen Rennen in Deutschland, wo es um schnelle Zeiten geht und letztendlich auch um Kona-Tickets.
Ja, ich finde es immer wieder krass, wie international das ist. Über 80 Länder.
Über 80 Länder,
ja, das ist krass.
Das ist schon krass. Die Deutschen stellen natürlich den Löwenanteil mit, was habe ich gesehen, 1400 von 2500 ungefähr. Seht ihr auch genau auf trimark.de, aber sehr viele Leute kommen wegen des Ironman nach Hamburg. Es ist auch ein Rennen, was immer sehr, sehr früh ausgebucht ist, was auch schon buchbar war. Eine Geschichte muss ich gerade erzählen. Also man konnte jetzt am Wochenende auf der Expo sich schon anmelden und auch gestern bei der Slotvergabe in der Handelskammer und bei der Siegerehrung. Und ich war am Expo-Stand, da war also immer was los, da kamen Leute und dann kam auf einmal jemand an, total durchgeschwitzt mit einem Trinkrucksack. Das war ein Hamburg-Tourist. Und der sagte, ich bin gerade einen Marathon gelaufen. Und da habe ich gesehen, hier ist Ironman und jetzt bin ich gerade 900 Euro losgeworden.
Ja, wow.
Ich wollte schon immer mal einen Triathlon machen.
Ja, dann los. Ne? Auf geht's.
Also so eine spontane Anmeldeaktion habe ich, glaube ich, noch nie erlebt.
Ja, aber das sind die Besten. Das ist gut. So muss das sein.
Ja.
Man hat ein Jahr Zeit. Da kann man das doch schaffen. Wenn man Marathon zum Frühstück laufen kann, dann reicht einem auch ein Jahr, um Ironman zu finishen.
Ja, ja. Das Rennen heißt offiziell Ironman European Championship, aber das betrifft nur eine Teilzielgruppe, und zwar die Profi-Frauen. Sowohl die Profi-Männer als auch die Age-Gruppe battlen sich um die Europameistertitel traditionell in Frankfurt. Hier in Hamburg war es tatsächlich mal ein sehr europäisches Feld. Wir haben es ja immer mal wieder gehabt, dass auch eine Amerikanerin Europameisterin geworden ist. Diesmal war eigentlich klar, eine Europäerin wird Europameisterin. Die Frage war nur, welche?
So ist es. Und jetzt haben wir ja 2 Dinge, jetzt müssen wir über 2 große Themen, wir machen erstmal das Sportliche, oder?
Wir machen erstmal das Sportliche, ganz genau.
Das geht dann irgendwann ineinander über.
Ja, es gab so viele Rennen im Rennen, Geschichten, ja, ich mache keinen Hehl daraus, unsere bestlaufenden Filme zum Beispiel auf YouTube handeln weder von der Frauenspitze noch von Deutschen, die sich für Hawaii qualifizieren wollen, sondern von 2 Fitness-Influencern, YouTubern.
Ja.
Sascha Huber und Otto Karasch, genannt Bulletproof. Und ich habe sie beide erlebt. Ich durfte sie in ihrem Apartment besuchen vor dem Start. Und ich habe mal gesehen, wow, es gibt Welten neben dem Triathlon. Die sind auch völlig krass. Und da kamen diese beiden Welten jetzt zusammen. Und Sascha Huber hat auf einmal 500.000 Aufrufe bei uns auf Instagram. Und das Video geht irgendwo auf die 100.000 zu.
Es lohnt sich aber auch. Also es lohnt sich wirklich, und es ist immer wieder schön, wie man einfach auch, wir sind ja natürlich auch sehr festgefahren, aber so wie das so ist, ne? Wenn man voll eintaucht in irgendein Thema, dann kennt man sich mit allem aus, da hat man schon alles gehört, hat alles gesehen und so weiter und blickt vielleicht auch anders auf manche Dinge. Manches wird vielleicht auch normal, was für andere besonders krass ist. Und so wie die krasse Sachen machen, wo wir vielleicht mit den Schultern zucken, ist halt auch deren Eindruck dann, wenn sie eine Langdistanz gefinisht haben. So, ne? Also Zitat, ich habe mich gefühlt wie ein Ritter in einer Ritterrüstung.
Eine epische Schlacht.
Eine epische Schlacht.
Ich habe mich gefühlt wie ein Ritter.
Wie ein Ritter.
Ja.
Also wahnsinnig gute Rennzusammenfassung. Unbedingt angucken. Triathlon Insider. Ihr werdet es nicht bereuen.
Wir machen ja selten Werbung für andere Kanäle, aber ich bin hochgespannt auf die Doku, die gemacht haben. Die hatten ihr Produktionsteam dabei. Ich war da in diesem Apartment, da stand alles voll Scheinwerfer. Also wie gesagt, das ist ein anderer Beruf. Jeder von uns hat seinen Beruf, der solche Rennen macht. Ja, wir arbeiten in der Triathlon-Bubble, die arbeiten halt in der Fitness-Bubble oder Outdoor-Survival-Bubble. Und da kamen einfach Dinge zusammen, die haben aber auch mal zusammengepasst. Ich fand das so furchtbar sympathisch. Das war unglaublich. Und ich habe das erlebt. Da stehen dann Männerchöre am Straßenrand und rufen, Sascha, wir lieben dich. Ja, also das ist schon, die kennt man schon, ja. Also das,
ja, ne,
das
also ja, auch, ne? Ja, es ist eine ganz, also es ist wie immer, ne?
Ja.
Also
ich meine, den Einblick kann ich auch geben. Ich kam hier irgendwann ins Büro und sagte, Sascha Huber startet und alle gucken mich mit großen Augen, wenn, yeah, wer ist das? Ne? Ich,
yeah,
ich habe oft genug unter ihm gelitten, aber reden wir über das, was in der Triathlon-Szene bleibt und nur da eine große Relevanz hat, natürlich auch darüber hinaus, aber das, was uns betrifft, das ist der Profisport und das, was sich im Age-Group-Bereich abgespielt hat.
So, ja, ist es.
Das Rennen der Profis. War mal angekündigt als das Triell, wie es so schön neudeutsch heißt, der drei letzten Ironman-Weltmeisterinnen. Zwei sind übergeblieben, weil Lucy Charles-Barclay
es nicht nötig hatte.
Ja.
Das hört sich bitte an.
Hört, nein, sich bitte an.
Weil sie es in Lanzarote, auf Lanzarote klar gemacht hat, ihre Validierung.
Genau.
Und damit, ja, dann wäre es töricht, so viel Langdistanzen hintereinander zu machen, wenn man gerade eine OP hinter sich hatte und das Comeback funktioniert hat.
Ja, und wir waren uns ja auch in unseren Prognosen einig, es wird ein, aus dem Triell wird ein Duell, sprich Solveig Lofset gegen Laura Philipp und dann gegen alle anderen, wo wir auch schon wussten, da wird die ein oder andere vielleicht eine Rolle mitspielen und am Ende wird es aber auf die beiden hinauslaufen. So ist es auch gekommen.
Es ist haargenau so gekommen, bis auf das Aus von Holly Lawrence, ist es wirklich genau so gekommen, wie wir auch das gedacht haben.
Ja.
Oder ich zumindest. Ich weiß nicht, hast du auch so Velocity vor Laura Philipp? Also das war auf jeden Fall mein Tipp in der Prognose.
Nein. Ich glaube, ich habe gesagt, Laura Philipp weiß, wie das ist und wie man nach vorne gepeitscht wird. So kam es ja auch. Es,
ja,
hat noch nicht ganz gereicht dann.
Ja, ja.
Ne? Aber wir haben ja auch gewusst, das Rennen wird vorher von anderen dominiert und das war erstmal eine junge Französin mit, ich hätte jetzt fast gesagt, mit wehenden Haaren, aber als die Haare geweht haben, war sie schon eigentlich nicht mehr im Titelkampf drin, die auf dem,
ja,
Rad Show gemacht hat.
Ja, schon. Nein, ach, ich weiß nicht, so will ich das gar nicht unbedingt sehen. Also, ich finde, man kann jetzt, also, was Marjolaine Pierre-Reda gemacht hat, war einfach auch ihre Art, Rennen zu gestalten. Und das geht halt manchmal gut und manchmal fehlt noch ein bisschen was. Und auch für sie ging es um den Slot. Den hat sie sich geholt und von daher muss man auch das als Erfolg sehen. Ich meine, wenn das Suey Lovesett und Laura Philipp an einem vorbeiziehen, dann ja, ist es natürlich auch schwierig. Und Katrin Christensen, die letztendlich auf dem dritten Rang gelaufen ist, hat so eine unfassbare Bike-Run-Kombi dahin gelegt, nach einem, ja, überschaubaren Schwimmen, dass das auch okay ist. So, ne? Mhm. Und dann wirst du natürlich blöd, wenn du ein Vierte wirst und nicht auf dem Podium landest, aber ich finde schon, dass man die Leistung, also gerade wie sie auf dem Rad da mutig vorne weggefahren ist, das war schon ganz schön gut. Und dann ja, beim Laufen, da kommen dann halt ja auch ganz, ganz starke Namen von hinten.
Ja, ich sag mal auch so von der Perspektive her, die schwimmt natürlich erstmal richtig gut, die nimmt an Laura Philipp und dann Solveig Lofset eine Minute ab und das, ja, kann natürlich in anderen Konstellationen, bei anderen Rennen zu ganz anderen Konsequenzen führen.
Genau.
Und ich weiß nicht, wem ich es gesagt habe am Wochenende, ich habe gesagt, Marjolaine Pierre wird irgendwann die Ironman-Weltmeisterschaft gewinnen.
Ja, möglicherweise, die ist, mhm, auch noch relativ jung,
ja,
und hat ja auch, also Langdistanz-Weltmeisterin war sie ja schon, mhm, zweimal sogar.
Wir waren einmal dabei, ja, genau, auf Ibiza.
Ist natürlich nicht genau das Gleiche und das ist natürlich kein Marathon am Ende, ne? Deswegen ist das auch nicht vergleichbar, aber
ja,
ich finde schon, dass eben, ich meine, es wäre töricht, da nichts draus zu machen, ne? Mhm, wenn du schon irgendwie so gut platziert bist nach dem Schwimmen und du ja auch Radfahren kannst. Ich meine, in Aix-en-Provence auf der Mitteldistanz haben wir es gesehen, ne? Wofür da hat es funktioniert. Ne? Da hat sie Laura Philipp geschlagen. Da ist sie halt einfach auf dem Rad so weit nach vorne gekommen, dass es dann gereicht hat bis ins Ziel. Jetzt hier ist halt der Marathon hinten drauf, hat nicht ganz gereicht, aber trotzdem fantastischer Auftritt, finde ich, der Franzosen.
Ja.
Französin. So.
Ja, Ergebnisse sind bekannt. Am Ende hat sich Solveig Lofset durchgesetzt. Die ist ein soliden Marathon gelaufen, nachdem sie auf dem Rad dann die Bestzeit markiert hatte und hat,
oh, aber ey, wenn,
den,
wenn,
Angriff
wenn
von Laura
2:49:21 nur noch ein solider Marathon ist, ne, dann sind wir ganz schön schnell geworden in der Welt des Ausdauersports.
Ja, Laura Philipp ist 2:42 gelaufen und auch das,
ja,
war nicht ihre Bestzeit.
Aber Laura, ne, Philipp ist auch die schnellste Marathonläuferin im Langdistanzzirkus. Es gibt niemanden, der schneller ist.
Ja, wohl wahr. Ne?
Also ist halt letztes Jahr die Zeit, war halt die schnellste Marathonzeit auf der Langdistanz,
ja,
die es bisher gegeben hat.
Ich habe beiden in die Augen schauen können beim Laufen. Ich kam aus Gründen, über die wir gleich noch sprechen werden, erst spät zum Laufen dazu und ich habe Solveig Lofset strugglen sehen. Auch eine Laura Philipp wirkte so nach 30 Kilometern durchaus gezeichnet, aber die hatte noch mehr Druck. Das Rennen war für mich noch nicht entschieden, ja. Also
ja, dafür haben wir jetzt einfach auch zu viel Erfahrung gesammelt, ne? Angefangen damals bei Sarah True in Frankfurt, über das bis hin zu dem, was halt auf Hawaii passiert ist. Aber ich meine, das ist aber auch immer zwei Dinge, wie man es von außen dann wahrnimmt und wie es in den Leuten selber aussieht. Also ich finde, Suvey sah natürlich nicht taufrisch aus, aber ich fand schon, dass das kontrolliert einigermaßen aussah. Sie hat ja immer so ein bisschen so einen eigenwilligen Laufstil, wenn man das so sagen will, ohne dass ich das irgendwie werten will. Das haben wir auch schon zu oft gesehen, dass man einfach auch ganz auf unterschiedliche Art und Weisen schnell sein kann. Und das ist sie ja definitiv. Bei Laura Philipp fand ich persönlich, dass sie am Anfang viel schlechter aussah als nachher. Also umgekehrt war es dann, also sie hat gesagt, sie hat sich auf dem Rad schon richtig, richtig schlecht gefühlt. Also gerade ihre also nach dem Rennen war sie wahrscheinlich immer noch so euphorisch, aber ihre Einordnung jetzt im Nachhinein ist halt, dass sie eigentlich nach 90 Kilometern Magenprobleme, Krämpfe in beiden Beinen und eigentlich den Marathon mit 8 Minuten Rückstand losgelaufen, eigentlich nicht wirklich daran geglaubt hat, dass sie das Ding noch gewinnen kann, aber und so ist es dann, und das ist halt eben diese wahnsinnig große Stärke, trotzdem irgendwie gesagt hat, ich muss es zumindest versuchen. Nicht hier auf Sicherheit, sondern irgendwie muss ich mich da reinbeißen. Und da ist sie unfassbar stolz drauf, und das kann sie auch sein, dass es dann am Ende dann noch so knapp geworden ist. Was natürlich auch nicht einfacher macht, dann kann ich auch mit meinem Monolog. Aber das ist halt wirklich so, wenn du dann siehst, du kommst dran und das schreien dir alle zu, ja, was willst du machen? Willst du dann aufhören? Nee, dann musst du natürlich dranbleiben und es irgendwie noch versuchen und irgendwie darauf hoffen, dass da vorne noch was passiert. Und das war wirklich bis zum Schluss Hochspannung.
Ja, 1 Minute 18 war am Ende der Unterschied zwischen Sylvia Lovset und Laura Philipp. Auf Platz 3 dann Katrin Gesbøl-Christensen. Aber bei allen steht vorne die 8:11:11, die Siegerzeit. Es ist ja spekuliert worden, reicht es zum ersten Mal für die unter 8 Stunden. Aber da hatte dann die Renndynamik und auch das Wetter was dagegen. Und von daher werden wir uns diese Frage wieder stellen in 4 Wochen vor der Challenge Rot.
Ja, klar. Ja. Und dann werden wir gucken. Und das ist, da bin ich immer mehr von überzeugt, es ist, glaube ich, einzig und allein die Renndynamik, die darüber entscheidet, ob es an dem Tag passieren kann. Also dann das Wetter, wie du es gesagt hast. Aber aus eigenem Antrieb ist der Sport, glaube ich, noch nicht da, dass es notwendig ist, da nochmal diese Schaufel oben drauf zu legen oder was. Also dass man das einfach, man braucht einfach jemanden, der einem so hart im Nacken sitzt oder eben, also sichtbar sogar, dass das so schnell wird, dass es sich hochschaukelt.
Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist von der Laura Philipp am ehesten erwartet worden und einer Sylvia Lovset ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig jetzt gewesen. Die ist auf dem aufstrebenden Ast, also die sitzt ganz anders auf dem Rad als noch auf Hawaii und so. Also da ist noch eine Menge Potenzial drin, ja. Ich meine, sie hat jetzt 2 Ironman-Rennen gewonnen, der Pro Series. Perfekt, ne? Ohne Laura Philipp, da spielt ja natürlich eine andere Geschichte noch eine Rolle. Also alles auf die 8 Stunden setzen und dann platzen, wäre nicht die Lösung gewesen. Hättest du eine Zeit gehabt, aber kein Kona-Ticket.
Ja, und auch überhaupt gar nicht dem der Vorbereitung entsprechend sozusagen.
Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja. Also das wie ordnen wir es ein? Es ging ja durch die Presse nur das Thema Straßensperrung und dann ging es auch so ein bisschen um Leistungssport und dann ging es oft darum, Laura Philipp will nach Krankenhausaufenthalt, ne? Also ich sag mal so in der allgemeinen Presse und von daher ist das Ergebnis richtig, richtig gut für diesen Saisonzeitpunkt. Ja, wir haben ja immerhin noch 4 Monate bis zum Ironman Hawaii und es ist eine wichtige Standortbestimmung und jetzt geht's los Richtung Kona.
Ja, was mir, wenn man so die Laura-Philipp-Brille aufhaben will, ein bisschen Sorgen macht, ist tatsächlich ihr Auftritt in Rot. Also, weil der passt eigentlich so aus meiner Sicht da so gar nicht rein eigentlich, ne? Also irgendwie, es ist gar nicht mal so lang hin und was weiß ich denn schon? Ich bin kein Trainer, das werden die alles, also wenn man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen muss über konsequente Planung und Ausrichtung, dann ist das im Hause Philipp. Ja. Das wird schon alles bedacht sein, wie man das dann angehen muss. Aber für mich persönlich ist irgendwie so die Herangehensweise von Sylvia Lovset, wenn man das Ziel Weltmeisterschaften, muss man ja sagen, ne? Ja. Mit der 73 WM, ist irgendwie stringenter für mich. Ja. Aber keine Ahnung. Ich meine, ist nur die Sicht von außen.
Die Roter machen da marketingtechnisch einen richtig guten Job, frühzeitig, wenn auch nicht gleichzeitig, ein illustres Profifeld zu verkünden. Aber es bringt die Athleten schon, glaube ich, manchmal in Bedrängnis, weil bei Ironman ist es halt so, es gibt immer eine Deadline ein paar Wochen vorher und dann bist du gemeldet oder nicht. Und in Roter.
Ja, aber du
machst du einen Vertrag und dann, ja.
Ja, ich glaube, da wird keiner zu gezwungen, den Vertrag zu unterschreiben. Nein. Das macht ja jeder freiwillig und mit einem Grinsen im Gesicht, glaube ich.
Ja, ja.
Ja. Vor allen Dingen, wenn man Laura Philipp heißt und das Ding gewonnen hat, ne? Dann ist das, glaube ich, No-Brainer.
Ja. So. Es gab 6 Slots für die Ironman-Weltmeisterschaft. Es gab in den Top Rängen 6 Athletinnen, die keinen brauchten. Die 6, die ihn brauchten, haben ihn alle angenommen. Das ist ein bisschen schade aus deutscher Sicht, weil der letzte Platz ging an eine Estin namens Kaida Kivioja.
Kaidi,
ja. Und damit gehen Jenny Jendrischik auf Platz 13, Johanna Ahrens auf Platz 14 und Antonia Milowski auf Platz 15 leer aus. Der Jenny fehlten am Ende 3 Minuten, nicht mal 3 Minuten, 2 Minuten 45, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Und das ist besonders ärgerlich, weil sie einen Platten hatte. Und damit kommen wir so langsam irgendwann zum anderen großen Thema des Wochenendes.
Ja. Das muss man letztendlich so sagen. Ja, du hast ja markig angekündigt in unserer Prognose, dass es 4, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Deutsche einen Slot holen.
Ja.
Ja, das ist nicht so gekommen. Ja, weil dazwischen einfach auch sehr, sehr viele lagen, du hast es ja gerade eben gesagt, die auch den wirklich, wirklich wollten, den Slot, und ihnen das auch gut gelungen ist. Also selbst das gerät dann immer fast schon ein bisschen aus dem Blick, so wie sich andere Athletinnen auch weiterentwickelt haben, gute Sprünge gemacht haben, nach schweren Zeiten wieder zurückgekommen sind. Denke ich an India Lee zum Beispiel, die sich danach geäußert hat. Für sie war nach ganz schlimmen Erlebnissen, die sie hatte im Training und in Wettkämpfen, eigentlich stand die Frage, kann ich es überhaupt noch oder soll ich es nicht vielleicht doch lieber lassen? Und sie fast bei ich lasse es lieber gewesen ist und aber dann irgendwie noch die Kurve gekriegt hat und nach dem Motto, es muss ein Wunder geschehen, vielleicht wird es dann aber was, sich jetzt hier den Slot geholt hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist also alles nicht so einfach, ne? Das wissen wir. Und wenn es dann noch sowas dazukommt, eben ja, Reifenpannen wie bei Jenny Jendrischik, und dann sind wir einfach bei dem Thema, dann ist es doppelt bitter.
Ja, wie bei Jenny Jendrischik, und ich würde mal sagen, oder behaupten, 1000 anderen.
Das ist eine krasse Zahl.
Also, ihr habt das alles mitbekommen. Es ging nicht nur durch unsere Medien, es ging um die Welt. Es gab mutmaßlich einen Anschlag auf den Ironman Hamburg. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir an? Fangen wir mal damit an, was uns vor ein paar Wochen beschäftigt hat. Wir haben ja alle sehnsüchtig darauf gewartet, dass der Ironman Hamburg eine Radstrecke veröffentlicht, und wir wussten von Anfang an, es würde irgendeinen Kompromiss geben müssen, weil sich irgendwer auf den Schlips getreten fühlen würde.
Genau, entweder das oder das von Behördenseiten ausgeschlossen wird.
Ja.
Andere Möglichkeiten.
Ja. Behörden und Politik nehme ich jetzt mal so in einen Topf, die müssen irgendwo funktionieren, aber manche in diesem ganzen Konstrukt müssen auch gewählt werden. Und da gab es vor allen Dingen um den Ortsteil Bergedorf große Diskussionen, weil sich da auch die Politik gegen den Ironman gestellt hat, weil sie gemerkt haben, oh, das ist hier in unserer Bevölkerung schwer durchsetzbar. Es gab verschiedene Konzepte mit der Einbindung der Autobahn, was wohl daran gescheitert ist, dass die Autobahn AG da Preise aufgerufen hat, die Veranstaltung einfach nicht hätten durchführbar dargestellt. Und es gibt die langen Straßen am Deich, die sind Ironman erprobt, aber wir haben einfach das Problem, die sind eng, und es gab vor ein paar Jahren diesen tragischen Unfall, wo ein Motorradfahrer gestorben ist. Es ist nie richtig aufgeklärt worden, was da passiert ist, ob der nun ein medizinisches Problem vor dem Unfall hatte, was zum Unfall geführt hat. Es ist nie aufgeklärt worden, aber man ist natürlich da hochsensibel und hat in diesem Jahr dann die Kompromisslösung gefunden. Wir fahren am Deich auf und ab. die Straße ist dann eben mal komplett dicht und das hat man auch, glaube ich, ganz gut gehandhabt, dass da eben nicht zu viel Verkehr drauf war, auch von Begleitfahrzeugen. Und es gibt eine Schleife, die sich um den Ort Kirchwerder, der Ort ist ein sehr langgestreckter Ort, wir sind da in der Marsch, da ist viel Landwirtschaft, viel Bewässerung, Abflussmöglichkeiten Richtung Elbe, wenn mal Hochwasser kommt und was weiß ich alles. Also es ist alles nicht so einfach, es gibt wenige schmale Straßen und wenn die benutzt werden, sind die dicht. Ja, und das gefällt offensichtlich nicht jedem. Da gab es große Proteste im Vorfeld, auch öffentlich im Internet. Es gibt da ein Restaurant, dessen Besitzer da so ein bisschen der Sprecher der Szene ist, der sagt, ich bin einfach abgeschnitten, ich brauche Sonntage im Sommer, um Umsatz zu machen und an einem solchen Tag gehen mir 10.000 Euro Umsatz flöten. Die Zahl kann man noch dahingestellt lassen. Also es ist ein hochpreisiges Restaurant. Ich habe mal auf die Karte geguckt. Ja, und es gibt dann eben verschiedene andere, die sagen, das ist uns hier zu viel. Ja, und so war eben auch eine Beschilderung am Streckenrand, die sich nicht nur auf den Ironman bezogen hat, sondern gesagt hat, ihr nehmt uns eigentlich jeden Tag hier unsere Freiheit. Und wir haben auch noch eine Mail eines Anwohners bekommen, der gesagt hat, ich bin zwar für den Ironman, aber an manchen Sonntagen rauschen hier halt Radsportgruppen mit 100 Teilnehmern durch und dann hängt man hier fest dahinter, wenn man mit dem Auto mal schnell irgendwo hin will und so. Es ist alles im öffentlichen Straßenraum, aber es scheint eine Stimmung zu geben. Bergedorf ist das eine, da ist man in einer Stadt, da sind Dinge abgeschnitten, man ist teilweise eingekesselt, aber es scheint da auch eine Stimmung zu geben, die man vielleicht im Vorfeld auch nicht so erkannt hat, wo es nicht um den Ironman und die eintägige Sperrung geht, sondern einfach darum, dass da sehr, sehr viel Radsport stattfindet und vielleicht eine solche Veranstaltung das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Das könnte sein. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, das ist uns auch nochmal, das ist den Leuten auch wichtig, dass das nicht eine generelle Anti-Stimmung ist. Ne? Also dass auch Menschen gibt, die da wohnen, die sagen, wir finden das total cool. Und das hat man ja auch gesehen, da kommen wir nachher zu, die Bereitschaft zu helfen und so weiter. Von daher ist das ja sicher ein offensichtliches Problem da entstanden, was ja jetzt zu schlimmen Auswüchsen geführt hat.
Ja, also ich kann mal erzählen, was ich da erlebt habe. Ich habe
mutmaßlich.
Ja, also ich habe mir überlegt, wie bilden wir dieses Rennen ab und wir haben uns darauf geeinigt, du fotografierst ja in der Stadt und ich versuche mal rauszufahren über Autobahnen so dicht wie möglich an die Radstrecke heran, um dann mit dem Fahrrad weiterzukommen. Und ich habe gesehen, da ist tatsächlich nichts los gewesen auf den Straßen und bin dann, so weit wie ich gekommen bin, erstmal an den Ortkartensee, den kennen viele Triathletinnen und Triathleten hier aus der Region, ist auch Wettkampflocation für andere Rennen, ich glaube der Vierlanden-Triathlon startet und finisht da. Und die Strecke am Deich, die kennen wirklich alle Radfahrer, weil wir sind ja eingeschränkt hier in Hamburg, die Elbe durchschneidet das Land und man fährt auf der einen Seite manchmal noch mit der Brücke rüber auf die andere Seite, aber das ist einfach Radsport-Hochburg da und da habe ich dann erst ein paar Fotos gemacht, habe mir ein Bild vom Rennen gemacht, habe die Profis gesehen, habe Age-Grupper gesehen, bei den Age-Gruppern auch unschöne Dinge gesehen, also da haben wir einfach die Situation, es sind zwei Radrunden, es wird recht voll, wir haben zwar den Rolling Start über fast 70 Minuten für 2.500 Starter, aber es gab auch Gruppen, die konnte ich nur interpretieren als wirklich öffentliche Demonstration gegen die drohende Einführung des Race Rangers bei den Age-Gruppern.
Ja, ist kurios.
Ja.
Also man muss tatsächlich sagen, also es gibt offensichtlich relevant viele Menschen in so einem Ironman, denen einfach das komplett egal ist, dass es mit Schadenverbot gibt.
Ja, Dinge passieren, es gibt Situationen, wo die Felder dichter werden, aber es gibt auch ganz, ganz klaren Vorsatz.
Es gibt auch Absichten.
Es gibt ganz klaren Vorsatz, das ist Sportbetrug, das konnte man so eindeutig sehen und das ist nicht schön. Ja. Aber es ist kein Riesen, also es gab immer wieder diese Pulks, ja, also das kam immer mal wieder eins vorbei. Mir sind zwei, drei aufgefallen, wo wirklich gruppenweise vorsätzlich Vorteilsnahme stattgefunden hat. Man kann jetzt nicht sagen, es ist ein reines Drafting-Rennen aufgrund der Begebenheiten. Es gehören immer zwei dazu, die Bedingungen und die Athleten.
Genau, man kann das so und so gestalten. Und das übrigens auch in jeder Geschwindigkeit. Also das gibt es ja sowohl ganz vorne, das gelutscht wird.
Ja.
Und das gibt es mittendrin, wo eben Teil sagt, das ist mir doch egal, ich habe da eh nichts mit zu tun. Aber auch da gibt es Menschen, die sauber fahren.
Ja.
Also es gibt es überall, in jedem Teil des Rennens.
Ja, ich hatte mir eine Strategie zurechtgelegt. Ich wollte erst da eben das Auf und Ab am Deich abbilden und dann nochmal in diesen Ort Kirchwerder fahren, der Ort, der sehr langgestreckt da an einer Straße liegt, und bin dann da mit dem Auto hin. Da stand zwar ein Schild an Sackgasse und ich habe gedacht, Sackgasse ist kein Durchfahrtsverbotenschild, bin da hingefahren, da war nichts los. Irgendwann kam mir ein Polizist entgegen, kurbelte die Scheibe runter, fragte, wo wollen Sie hin? Und ich hatte meine Fotoweste an, die wir als vom Veranstalter gestellt bekommen haben, gesagt, ich bin Fotograf, ich möchte gerne so nah wie möglich ranfahren, habe mein Fahrrad im Kofferraum und möchte mich da irgendwie bewegen, möchte keinen Einfluss auf das Rennen nehmen, aber einfach Fotos machen. Da sagt er, fahren Sie mal durch, aber rechnen Sie damit, die Stimmung ist schlecht. Und da dachte ich, oh, wieso das? Ja, es sind Metallteile auf der Fahrbahn aufgetaucht, die da nicht hingehören. Ja, und da habe ich schon gedacht, oh. Kam gleich Erinnerungen auf, wir hatten das gleiche auf der anderen Seite der Stadt im Hamburger Westen schon mal bei den Cyclassics, wo Reißnägel gestreut wurden, wo auch Schmierseife auf die Straße gekippt wurde, und da dachte ich nur, oh, das ist nicht gut, und natürlich hatte man sofort die Assoziation zu den Diskussionen im Vorfeld und bin dann da an die Strecke und sah gleich, okay, hier sind Menschen mit Plattenreifen und überall wird geholfen. Ja, da waren so 3-4 Polizisten. Ich habe mich dann noch als Presse vorgestellt, war ja offensichtlich mit einer Kamera und der roten Weste, und habe gesagt, ja, können Sie mir erzählen, was hier ist? Und dann sagte mir eine Polizistin, ja, es sind wohl Aluminiumteile auf der Fahrbahn und sehr viele Athleten haben Platten, und es stehen auch Schilder an den Häusern, dass sich Anwohner wohl ihrer Freiheit beraubt sehen, und das sei ja aber keine Straftat. Also auf dem privaten Grundstück könnte jeder seine Meinung äußern. Aber ich habe gesehen, da ist was los, und dann rief auch jemand, hat jemand eine Luftpumpe, und dann bin ich zurück zu meinem Auto, habe meine Luftpumpe, die ich am Rad hatte, geholt, habe einen Ersatzschlauch, den ich dabei hatte, geholt. Und ich hoffe wirklich, dass irgendwer deswegen sein Rennen finishen könnte. Das wäre mir eine Freude, aber
Sag nochmal einmal, weil wir uns vorhin über die Dings aufgeregt haben, ja, über die Windschattenproblematik. Die Kampfrichter vor Ort haben gesagt, ist okay.
Ja,
weil also, natürlich sonst wäre es natürlich nicht okay.
Also auch die Polizisten, die ja eigentlich nicht die Aufgabe haben, da Schäden zu beheben. Es haben alle mit angepackt, weil man sofort gesehen hat, die Not ist da groß. Es sind viele. Und einige, die da standen, haben auch gesagt, ja, hier auf den letzten Kilometern, ja, waren bestimmt 30. Ein anderer sagte dann etwas später, da stehen bestimmt 100 bis 150 Leute auf den nächsten 5 Kilometern, wenn du hier weitergehst. Und es war so. Ich bin in diese Straße dann rein, auf dem Gehweg oder auf dem Randstreifen, den Radfahrern entgegen, und es standen überall Sportler, die am Flicken waren, und die, man kann natürlich ins Gespräch, die ja teilweise auch sagten, das ist mein zweiter Platten oder ich habe vorne und hinten, ich bin aufgeschmissen, ich habe kein Material mehr.
Das ist so schlimm, wenn du das erzählst, du hast mir auch Videos gezeigt von Leuten, die gesagt haben, so, ey, ich war gut dabei,
ja,
aber das war's jetzt mit Hawaii.
Ja, ja,
das
genau.
Das war eine
genau.
Scheiße, man muss es tatsächlich so sagen.
Ja. Ne? Und es war also klar, da gibt es ein Problem, was nicht mit einer schlechten Charge Schlauchmaterial zu tun hat, die irgendwo gekauft wurde, sondern da ist irgendwas im Busch, und ich konnte es dann auch relativ bald sehen, weil es sich rausstellte, alle, die da standen, hatten irgendwo einen Metallspan im Reifen. Das war so, ich würde sagen, Aluminium, irgendwie so ein leichtes Material, spitz auf beiden Enden, unterschiedlich geformt. Also es waren jetzt nicht irgendwie gleich geformte Nägel oder Angelhaken. Ich mit meinem Laienverständnis würde sagen, das ist irgendwas, was irgendwo zerspannt worden ist.
Wahrscheinlich,
mit,
ja,
Splitter von Metallteilen, die irgendwo kaputt gemacht wurden, um sie zu entsorgen oder wie einzuschmelzen. Was weiß ich, kenne ich mich nicht mit aus, aber irgendwas, was man jetzt nicht im Laden kauft, sondern was ja relativ perfide war, die Polizistin sagte mir gleich, ja, es ist schon die Feuerwehr unterwegs, die versuchen das wegzufegen, aber man kriegt es nicht wirklich gefasst, nicht weggefegt. Die Straße ist da so ein bisschen grobporiger. Und sie sagten, eigentlich bräuchte man großen Magneten, aber das Aluminium, das würde uns auch nicht helfen.
Ja, man kann sich das gut vorstellen. Das ist.
Ja. Und ja, es ist, ob das jetzt gezielt oder nicht ist, es ist irgendwie ein Material, eine Struktur gewesen, die hat den Reifen nicht sofort, also nicht so wie beim Durchschlag, es macht Zisch, sondern man fährt sich diesen Splitter rein und dann fährt man und irgendwann ist halt der Schlauch kaputt. Und unser erster Eindruck war, es betrifft keine Profis. Es muss dazwischen irgendwo passiert sein, zwischen den Profis und Age-Groupern, dass da irgendwer was hingekippt hat oder dass irgendwo was verloren wurde.
Ja, ne? Genau. Also wir sagen das jetzt immer und man eiert natürlich auch so ein bisschen rum, mutmaßlich und so weiter, weil natürlich gibt es die Möglichkeit, dass irgendwo was vom Laster gerieselt ist oder so.
Ja, gut, auf den Wortlaut komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ja,
es ist vermutlich aber sehr, sehr unwahrscheinlich, und mittlerweile Die Kriminalpolizei ermittelt, geht auch die Polizei davon aus und auch Iron Man geht davon aus in Statements, dass es sich um Sabotage handelt, um einen gezielten Akt.
Genau, das, der
bewiesen
Wortlaut...
bewiesen ist es allerdings nicht.
Ja, der Wortlaut von Iron Man ist tatsächlich Anschlag.
Ja.
Ja. Ja, also warum ist bei den Profis mutmaßlich weniger passiert? Wir wissen inzwischen von einigen Profis, denen auch was passiert ist. Wir haben auch gesehen, je später im Feld, desto häufiger. Das ist vielleicht auch eine Materialfrage im Profibereich. Da bist du der Experte, eher tubeless.
Ja, also ich weiß ja, was für ein Aufwand betrieben wird. Wenn ich habe schon ganz häufig mit den Verantwortlichen, die für das Rad von Laura Philipp verantwortlich sind, darüber gesprochen, wie viel Aufwand betrieben wird, um das Tubeless-Setup zu machen. Da werden Reifen handverlesen, da wird das Milchgemisch, die Pannenflüssigkeit, das ist nicht von der Stange, das wird quasi speziell zusammengestellt, um halt eben verschiedene Eigenschaften zu erzielen. Dann wird das reingeklopft. Also es ist ein Riesenaufwand. Und dann gehört natürlich auch noch eine Portion Glück dazu, ne, dass man nicht erwischt wird, aber das hängt vermutlich damit zusammen. Damit will ich nicht sagen, dass alle, die einen Platten hatten, quasi da nicht so akribisch unterwegs waren. Das meine ich dann halt eben auch ein bisschen mit Glück oder Pech.
Ja, also die Häufung nahm immer mehr zu, aber auch die Hilfe. Ja, also um da mal wieder auf das Geschehen vor Ort zurückzukommen. Ich habe wirklich herzerwärmende Szenen gesehen, ja. Also irgendwann hielt ein Kampfrichter an, der mich erkannt hat oder kannte, aber ich kannte ihn auch, ja. Man kennt sich in der Szene und er sagte, ich glaube, die Zahl, die er nannte, war, ich hätte bestimmt 800 rote Karten verteilen können auf den letzten Kilometern wegen Inanspruchnahme externer Hilfe. Aber das, wir sehen das alle hier, wir setzen das heute aus, weil es macht überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Ja? Das Problem ist ja auch, du hast mal so Situationen, ich erinnere mich da an den Unfall damals, wo ja auch von vielen Leuten sofortiger Abbruch gefordert wurde, wo Iron Man sich sehr bewusst gegen einen Abbruch entschieden hat, da das ein Chaos ausgelöst hätte, weil die Athleten müssen ja zurück.
Ja.
Mit einer solchen hohen Zahl von Reifenpannen und dann im zweiten und dritten Schritt auch nicht mehr behebbaren Reifenpannen hat natürlich niemand gerechnet, ja. Also da sind dann Athleten da draußen gestrandet, die kommen da nicht weg.
Ja.
Und es war kalt, ne? Und da gab es dann wirklich tolle Szenen, dass die Anwohner, die sich für das Rennen interessieren, also ich sag mal so, nicht vor jedem Haus war eine Party, vor manchen schon, die haben dann Decken rausgebracht, die haben die Athleten in ihr Haus eingeladen, die durften auf die Toilette gehen, die haben denen was zu essen, zu trinken angeboten, die haben Werkzeug rausgeholt. Wir sind da in einer ländlichen Gegend, da gibt es Equipment, die hatten alle irgendwie einen Kompressor, der normalerweise Treckerreifen voll macht oder so.
Ja,
ne? Also da ist eine Menge Hilfsbereitschaft und Solidarität da gewesen und Mitgefühl, und das ist wirklich schön. Also man kann jetzt nicht sagen, die vier Lande sind radsportfeindlich. Es sind nicht alle dem Sport da wohl gesonnen, aber grundsätzlich gab es auch sehr, sehr viele schöne Szenen, ja, und sehr viel Hilfsbereitschaft.
Ja, das ist, du hast das ja alles festgehalten, es gibt ja genug Bilder und ich habe dann auch im Ziel und auch jetzt im Nachhinein noch mit auch immer wieder auch Kontakt, Leute haben mir geschrieben und so, man sieht es auch so, wie cool die. Also natürlich wird es vielleicht auch, also wie viele coole Leute ich erlebt habe, die einfach gesagt haben so, ja gut, fahre ich jetzt halt, aber irgendwie dann Hauptsache nachher noch laufen und so weiter, das lasse ich mir nicht nehmen, ich komme noch irgendwie ins Ziel, aber das, man mag sich das gar nicht vorstellen, auf die Konsequenzen kommen wir ja noch zu sprechen vielleicht, aber das ist, was, wir wissen das beide, wie viel da dran hängt für alle, und das sage ich jetzt aber für alle, die da gestartet sind, hängt da finanziell extrem viel dran. Zeit, die da reingeflossen ist, Träume, Hoffnung. Und das ist einfach, wenn wir davon ausgehen, dass es von jemandem genommen wurde, dann ist das so maximal asozial.
Ja.
Das kann man überhaupt gar nicht in Worte fassen.
Ja, ja. Ne? Also man muss das alles im Gesamtkontext sehen. Ich habe da auch ein bisschen noch was gelernt. Ich habe da ein Bild, da stehen Anwohner in ihrer Eingangstür, davor sitzt ein Athlet und flickt und die Anwohner lachen, ja. Und das wurde von jemandem, der das Bild gesehen hat, interpretiert mit, das sagt ja alles, jetzt wird er auch noch ausgelacht.
Ja.
Nein, es war nicht so. der Athlet hat gesehen, scheiße, hier, wir haben ein Riesenproblem. Und hat gewusst für sich, der Tag ist irgendwo gelaufen, es geht tausend anderen. Und da ist er irgendwo zu diesem Haus gegangen, die haben ihm die Tür geöffnet, die haben ihm geholfen und die haben sofort eine Basis gefunden, dass sie zusammengelacht haben. Da ist niemand ausgelacht worden, sondern alle, die da waren, haben das Beste aus der Situation gemacht. Ich war bei einem Haus, die hatten da ein komplettes Buffet aufgebaut, weil sie eigentlich einen schönen Tag haben wollten mit Bierflaschen. Also es gibt auch Athleten, die dann während des Rennens ein Bier trinken, weil es einfach
auf den Schreck
nicht aushaltbar ist. Und zu diesem Haushalt gehörten zwei Radfahrer und die haben so im Akkord gearbeitet, um die Athleten schnellstmöglich wieder auf die Straße zu kriegen und so. Und es ging nur dahin, wer hat wohl von welchem Nachbarn noch irgendwo einen Schlauch über oder so. Ne? Und das war wirklich, und das ist das, was du sagst, ja. Es gibt Einzelne, die einen riesengroßen Schaden angerichtet haben und diesen Schaden auf ganz vielen Ebenen und vielleicht dann auch nicht wirklich nachgedacht haben. Wenn jetzt wirklich das Problem ist, dass da wochentags oder am Wochenende ist, zu viel los ist, dann sind das nicht die Leute, die für einen Ironman nach Hamburg reisen, 900 Euro Startgeld bezahlen, Träume haben, sich ein Jahr vorbereiten, mit teurem Material an den Start gehen und aber ab morgen wieder weg wären. Ja, also. Ja.
Also da bin ich ganz krass. Verständnis für alle Gründe und für das Recht, auch einzustehen und nicht dafür zu sein. Mhm. Absolut. Und auch zu protestieren. Das ist alles okay.
Ja.
Aber es gibt nichts, keinen einzigen Grund auf der Welt, der das rechtfertigen würde, wenn das da passiert ist, dass da Leute was hingeschmissen haben. Also von dem, was ich eben gesagt habe, Gesundheit, Zeit und so weiter, das sind ja nur die weichen Faktoren. Ne?
Ja.
So wie es aussieht, gab es auch es gab einen Sturz, ob der jetzt mit den Platten zusammenhängt, muss noch geklärt werden. Knochenbruch, Krankenhaus und das kann man nur von Glück reden, dass da nicht mehr passiert ist. Und das in Kauf zu nehmen und also wie perfide muss man sein? Da fehlen mir wirklich die Worte, wie man kann es nicht anders sagen, so asozial sein kann, sowas zu machen. Es gibt keinen Grund dafür. Da kann man, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede, das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm.
Ja. Das ging da natürlich sofort rum. Also ich habe von vielen Athleten Tracks gesehen, die haben irgendwie so dann 150 Kilometer gefahren. Da ist es dann auf der zweiten Runde erst passiert. Ich habe auch von vielen, da war eine Athletin, die sagte, so, ich habe jetzt mein Material aufgebraucht. Die war in der ersten Runde. Ich könnte nicht mehr weiter, wenn mir noch was passieren würde. Und die hat lange mit sich gerungen, steige ich jetzt aus, weil ich habe noch 1,5 Runden vor mir. Oder fahre ich weiter und strande irgendwo. Also die hat wirklich, die war dann auch mit den Nerven fertig, ja. Und unterkühlt natürlich, es hat dann geregnet und so. Also, das sind dann wirklich Dinge, boah, die gehen so ins Mark irgendwie. Ne? Also ganz bitter, ne? Und ja, was ist dann weiter passiert? Das hat sich natürlich sofort rumgesprochen. Die Polizei hat dann natürlich auch sofort das getan, was die Polizei tun muss. Inzwischen eben auch hocheskaliert zur Kriminalpolizei mit Staatsschutz sogar, ja. Also das, weil es wirklich als Anschlag auch bezeichnet wird von vielen. Und natürlich der Hamburger Sport, ich meine, wir haben zwei große Fürsprecher in der Verwaltung hier mit dem Innensenator und dem Staatsrat, die gerade eine bittere Niederlage eine Woche vorher haben einstecken müssen durch die mehrheitliche Ablehnung der Olympischen Spiele. Und die jetzt natürlich gesagt haben, so, das können wir uns nicht weiter gefallen lassen. Und von daher glaube ich schon, dass auch ein gewisser politischer Druck dahinter steckt, da weiter zu ermitteln. Und du hast es eben erwähnt, ich kam dann auch nochmal auf dieses Grundstück zu, wo eben diese beiden Plakate davor standen, wo uns auch noch ein Nachbar geschrieben hat, dass diese Plakate oder diese Plakatständer auch wohl dauerhaft da stehen mit wechselnden Inhalten und jetzt eben das eine Plakat den Inhalt hatte, wir leiden schon das ganze Jahr unter euch und jetzt sind wir auch noch eingesperrt, so kurz zusammengefasst. Mhm. Und das andere, faire Regeln und eine VUM-Maut forderte für Radfahrer. VUM steht für die Vier- und Marschlande. Das ist die Region da. Und ich bin dann auf ein Grundstück gegangen. Das war also nicht, ich bin nicht über den Zaun geklettert oder so, ich wollte diese Schilder fotografieren. Dann kam ein Anwohner auf mich zu und der redete ganz freundlich mit mir und sagte, ja, die Plakate sind nicht von mir und ich verstehe das alles nicht und es ist schlimm, was hier passiert ist. Und dann kam aber auch eine andere Person auf mich zu, die wahrscheinlich wegen der Location und auch der Aussagen dann wahrscheinlich diese Schilder dahingestellt hat und gesagt hat, ja, also wir haben hier wirklich das Problem, es nimmt überhand, ja, und wir sind alle genervt und wir sind Gewerbetreibende und wir haben das ganze Jahr über immer diese Verkehrseinschränkungen durch die Radfahrer und es ist ja zu viel und dann fällt auch mal der Spruch, dann fallen halt mal ein paar Nägel vom Laster.
Ja.
Und das ist eben alarmierend, dass das wohl offensichtlich im Vorfeld Thema war. Ja. In Gesprächen, ja, weil dieser Spruch, der fällt ja nicht nur, dass sich einer den ausdenkt, sondern der wird kommuniziert, ja, und er sagte aber, ich finde, das ging zu weit hier und er hätte nicht gedacht, dass das jemand tut.
Ne? Ja, ob man das jemals rausfinden wird, das wird sich jetzt zeigen. Du hast es gesagt, ja, wie die Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht auch nach Zeugen.
Ja.
Es gibt auch eine Telefonnummer, kann man ja einfach mal sagen. 040-4286-56789. Also relativ leicht zu merken. Da werden...
Die gibst du mir gleich bitte für die Shownotes. Ich stelle die in die Shownotes.
Ja, könnt ihr auch alles, natürlich alles, was wir sagen, könnt ihr natürlich auch auf trimark.de nachlesen. Mhm. Da gibt es verschiedenste Artikel dazu. Ja, und eben halt auch die Polizei ermittelt auch noch wegen eines weiteren Vorgangs, von dem auch nicht klar ist, ob er direkt damit zusammenhängt, aber am zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag sind an entlang des Kirchherwegs, also da in der Region, Halteverbotsschilder und Ankündigungsplakate entfernt worden, die eben für das Rennen aufgestellt werden, wo halt eben klar gemacht wird, dass man da eben nicht parken darf. Also das kann man ja, wenn es denn zusammenhinge, auch sozusagen interpretieren, so, ne, dass Menschen vielleicht da ihre Autos abstellen, ohne es zu merken. Also quasi auch noch ein Störversuch. Wie gesagt, wird alles ermittelt, ob das damit zusammenhängt.
Ja, ja. Ne? Um das irgendwo zu quantifizieren, also wir haben, da musst du gleich einmal einspringen, ich schaue mal, wie die DNF-Quote in den anderen Jahren war. Wir haben jetzt eine DNF-Quote von 14,8%. Ja, das heißt 14,8% derer, die morgens gestartet sind, da sind die, die nicht gestartet sind, nicht dabei. 14,8% derer, die gestartet sind, haben das Ziel nicht erreicht. Ich habe es gesehen, es sind viele ausgestiegen. Ja, ich habe gehört von Dingen, dass dann ein Bauer ankam, sich irgendwo einen Traktor und einen großen Anhänger genommen hat, um die Leute erstmal von dort wegzukriegen, weil die konnten nicht mehr fahren und die nächste öffentliche Abfahrmöglichkeit, wahrscheinlich Bergedorf mit der S-Bahn, ist weit entfernt, also die mussten da irgendwie weg. Ja. Ne? Auch der Veranstalter musste wohl irgendwo Rücktransporte organisieren. Wie gesagt, wenn dann irgendwo ein Unwetter ist oder so, dann stellt man sich unter und fährt irgendwann weiter oder darum gab es damals diesen Rennenabbruch nicht. Hier gab es jetzt eben für viele einen nicht verschuldeten Rennanbruch und die mussten da weg. Ja, und da war für nichts gesorgt. Ja, und da wurden dann auch Handys weitergereicht von Anwohnern, damit die ihre Angehörigen informieren konnten. Ich komme nicht mehr, macht euch einen schönen Tag in Hamburg. Ich versuche irgendwie zurückzukommen. Ja, also das war dann erstmal zu klären und ich habe gesehen, dass oder es wurde dann eingerichtet, dass im Ziel, da hat man ja die üblichen Catcher, die die Athleten dann nach der Ziellinie in den Nachzielbereich, in den Athletengarten bringen oder die Medaillen verteilen. Da hat man immer dann zwei wechselschichtig eingesetzt, die jede Startnummer notiert haben und ein Kreuz gemacht haben, wenn die Person Platten hatte. Und ich habe mehrere dieser Listen gesehen und es war mindestens ein Drittel derer, die gefinisht haben, die einen Platten hatten. Ja, und wenn man jetzt ein Drittel von 2200 Finishern sieht, dann sind das schon 700. Dazu kommt die hohe DNF-Zahl und das meinte ich eben vorhin. Es geht Richtung 1000 Betroffene.
Ja.
Und 1000 Betroffene heißt natürlich, das können nicht nur ein paar Späne an irgendeiner Stelle gewesen sein, sondern das ist wirklich so viel und die Strecke ist am Abend vorher abgefahren worden. Es ist Wochenende.
Das ist die Frage, ob das aufgefallen wäre. Ne? Das,
ja.
Da steckt man auch nicht, wenn das so fein und ziseliert, also ja wirklich, ob das dann wirklich sichtbar gewesen wäre. Ich habe auch gelesen, auch irgendwo, also ja, dass die Polizei auch in ihren Autoreifen die Sachen dann gefunden hat und so weiter.
Ja,
Also es ist... das ist der große Punkt, ne? Das ist im Prinzip das, was passiert ist. Es ging jetzt ja dann quasi weiter. Also wir haben ja darüber schon, wir haben es ja angerissen. Es hat natürlich Auswirkungen auf die Kona-Quali. Was will der Veranstalter machen?
Ja.
Er muss das Rennen natürlich so werden, wie es stattgefunden hat. Das sehe ich keine andere Möglichkeit. aber du warst ja dabei bei der Slotvergabe. Ironman hat sich ja letztendlich oder wird sich was einfallen lassen müssen.
Ganz genau. Also nur zur Ergänzung noch, die DNF-Quote eben 14,8%, die lag sonst in den anderen Jahren immer so im Bereich 6-8%. Ja, also das sind 6% mehr. Das kann man sich hochrechnen. Das wird dann irgendwo eine Zahl von bei der Teilnehmerzahl 150 Athletinnen und Athleten sein, die das Rennen wahrscheinlich deswegen nicht beenden konnten. Ja, und die irgendwo draußen gestrandet sind oder wie eine Merle Brunet, Profiathletin, deren Tag gelaufen war, die von der Kona-Quali träumt, die gesagt hat, ich wollte einmal diese Stimmung hier in Hamburg noch erleben, bin noch ein, ich habe es irgendwie geschafft, bis Ende Radfahren durchzukommen mit Reparaturen, aber das Rennen war für mich eigentlich gelaufen. Ich wollte einfach diese Stimmung erleben, bin nochmal eine Runde gelaufen und...
Und wie sie gelaufen ist, sie ist an mir vorbeigeschossen beim Fotografieren. Ich habe es im Kopf gar nicht zusammengekriegt. Ich habe gedacht so, hä? Wie, die hat doch einen mega Rückstand irgendwie so, aber die läuft ja richtig, richtig flott und auch gut gelaunt. Also das hat ihr offensichtlich, hat sie es tatsächlich die Stimmung dann noch so genossen. Sie hat ja danach auch noch ein Interview mit dir geführt, andersrum du mit ihr. Und so bitter das dann auch ist, hakt sie das als Profi natürlich ab. So, ne? Aber sie hat sich das gegönnt, sozusagen noch die Stimmung einzufangen, die wirklich grandios war. Also, das ist wieder mal so schade, dass dieses Rennen dann überschattet wird von Dingen, die nicht mit dem Sport zu tun haben, weil was hätte das für eine Feier sein können?
Was hätte das für eine Feier sein können, wir waren natürlich da. Ich war auch bis zum letzten Finisher da und ich muss schon sagen, so die Stimmung war bedrückt, aber die Stimmung war keine Vorwurfshaltung gegenüber Ironman oder so jetzt, weil das ist wirklich ein Angriff auf Ironman gewesen. Ja, man kann im Nachhinein überlegen, was wäre, wenn, hätte man bessere Dialoge führen müssen?
Ja, wahrscheinlich schon. Tatsächlich, das ist das, was mir auch im Kopf wurde. Denn das ist, glaube ich, auch der Vorwurf, den Ironman sich auch gefallen lassen muss, ist dann, dass offensichtlich also man muss es vielleicht nochmal anders anfangen. Das, was da passiert, vermutlich passiert ist, kann immer und bei der größten und besten Community der Welt und bei allen Rennen stattfinden. Wenn einer sich entscheidet, das zu tun, kann der Veranstalter dagegen nichts machen. Aber es ist auch Fakt, dass die Strecke des Ironman Hamburg jedes Jahr geändert wird, weil es immer irgendwelche Probleme gibt. Und das ist schon was der Veranstalter lösen muss.
Ja, wir haben hier in Hamburg tatsächlich zwei Probleme. Ich kann nur jedem empfehlen, der sich irgendwie dafür interessiert, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Es gibt ein Buch, das nennt sich Prisoners of Geography. Da geht es darum, dass manche Staaten einfach andere Chancen haben gegenüber anderen Staaten, weil sie keinen Meereszugang haben und so weiter. Und wir im Hamburger Sport hier, wir haben zwei Nachteile. Wir haben eine sehr große Stadt und einen sehr großen Fluss. Ja, und dieser Fluss durchschneidet die Stadt und es gibt nicht überall Brücken. Das heißt, man ist von daher schon sehr, sehr eingeschränkt überhaupt mit der Streckenauswahl. Dazu kommt unser Föderalismus hierzulande. trockenen Hals. Anstrengendes Wochenende gewesen. Es kommt unser Föderalismus, das heißt, es wird alles sehr, sehr viel komplizierter, wenn man die Landesgrenzen überschreitet. Und die Landesgrenzen sind einfach, Hamburg ist ein Stadtstaat. Und Hamburg ist weltweit die allergrößte Stadt, die einen Ironman beherbergt. Ja? Und das ist quasi die Quadratur des Kreises. Man will in einer Großstadt und das auch noch im Zentrum. Ich meine, wir sind ja nicht irgendwo draußen in aller Möhe mit Schwimmstadt und so weiter.
Das macht es ja so schön.
Ne? Das macht es so schön und das macht auch diesen Werbewert für Hamburg, weil die Aufnahmen sind ja gigantisch. Ne? Zieleinlauf auf dem Rathausmarkt, das muss man sich mal vorstellen. Aber man braucht eben auch 180 Kilometer Radstrecke und wir kennen die Streckenplaner und auch von den Cyclassics hören wir Dinge. Das ist wirklich nicht einfach.
Genau, das will ich auch damit nicht gesagt haben, dass es quasi so nach dem Motto, die kriegen es nicht hin, sondern sie stehen aber vor Problemen, die nicht gelöst werden.
Ja.
Das nur ganz neutral, die werden nicht gelöst.
Ja, eine Szene noch aus dem Profi-Race-Briefing, wo wir dabei waren, da wurde dann erwähnt, dass es No-Passing-Zonen gibt während des Rennens, ja, und dann stellte sich während des Briefings raus, eine davon ist 1,1 Kilometer lang. Und da kam natürlich dann sofort der Vorwurf der Profiathleten, was passiert, wenn da vor mir ein Age-Grupper mit 30 km/h fährt? Ja, und das kann den Wettkampf verzerren. Und da war auch ganz klar die Antwort seitens der Orga und der Chefkampfrichter, wir müssen mit der Strecke leben, die wir bekommen. Wir haben nicht die freie Auswahl. Und das macht es halt so kompliziert hier. Ja. Und dann muss man aber auch sehen, was man daraus macht. Dann muss man eben auf die Menschen zugehen. Und das war auch ein Vorwurf eben von diesem Menschen, mit dem ich da gesprochen habe vor Ort. Der sagte, 5 Wochen vorher kommt ein Flugblatt in den Briefkasten. Ihr dürft an dem und dem Tag nicht rausfahren. Und dann hört man vorher und hinterher nie wieder was. Es wird einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden, dass die Strecke hier stattfindet. Man hätte ja auf die Autobahn gehen können. Das haben wir erwähnt. Viel zu teuer. Ja. Und von daher, aber... ich glaube, das hat man jetzt erkannt. Ja, also ich habe im Ziel, ich hatte ja auch ein paar Bilder auf dem Handy, da stand eben Berater, besagter Staatsrat Christoph Holstein, ein sehr, sehr großer Förderer des Triathlons, der sehr betroffen war, und wir haben so ein paar Bilder durchgeguckt und der sagte, wir müssen jetzt aktiv werden, wir müssen auf die Menschen zugehen. Und selbst Scott Theroux sagte, also der Ironman-Präsident oder CEO, sagte, ich muss nach Hamburg kommen, ich muss da selber rausfahren und ich muss einfach mit den Menschen reden und nach Lösungen suchen. Ja, und das ist es ja, man muss nach Lösungen suchen, gemeinsam, ja. Und gucken, was kann man sich gegenseitig Gutes tun. Ja.
Das hat ja Scott Theroux von Anfang an gesagt, muss man tatsächlich sagen. Also den Satz wirklich von Anfang an war das immer sein Mantra, wir haben kein Recht hier zu sein, sondern ja. Das ist unser Privileg, ja. Und dafür müssen wir was tun. Das stimmt auch so.
Ja, ja. Ne? Und da passt jetzt eins zum anderen. Auch diese Olympia-Kampagne haben viele Hamburger als übergriffig erlebt, ja. Und da konnten sie demokratisch entscheiden. Das konnten sie beim Ironman nicht. Dass das dann so eskaliert, ist super bitter. Es ist kriminell. Ja, wieder vorausgesetzt, es ist so, wie wir es uns alle gerade zusammenreimen, aber das müssen andere beurteilen. Und es ist auf keinen Fall tragbar, weil es eben auch nicht nur um Material geht, sondern auch im schlimmsten Fall um Menschenleben. Und das muss geahndet, das muss aufgeklärt, das muss geahndet werden. Und da muss man aber für die Zukunft gucken, wie kommen wir da weiter, dass das nicht wieder passiert.
Ja, ja. Das ist so. Vielleicht nochmal zurück zur Slotvergabe, die hast du ja beobachtet.
Ja.
Was hat Ironman vor?
Ja, es standen da auf der Bühne, ich meine, nicht jeder hat erwartet, da muss jetzt was kommen. Es standen auf der Bühne die beiden Streckensprecher, Hartwig Töne für den deutschsprachigen Teil und Paul Kay für den englischsprachigen Teil. Der auch einen deutschen Pass hat und sehr gut Deutsch spricht. Ja, also,
der ist überall auf der Welt zu Hause.
Der ist überall auf der Welt zu Hause, genau. Der spricht ja richtig gut Deutsch. Er hat Deutsch gelernt in 4 Wochen auf einer japanischen Schule.
Ja, warum? Also, crazy Typ.
Aber der sehr, sehr gute Worte immer findet und zusammengefasst, es ging darum, die sind natürlich alle entsetzt und bedauern, dass die Athleten eben so massiv beeinflusst hat. Und sie werden alles dafür tun, dass das nicht wieder vorkommt. Sie haben ganz klar gesagt, im nächsten Jahr findet der 10. Ironman Hamburg statt, weil wir fühlen uns hier sehr willkommen. Wir haben ein wunderbares Rennen und wir lassen uns das nicht von wenigen zerstören, weil sehr viele an der Strecke, wie ich es gesagt hatte, feiern das ja auch. Ja.
Ja.
Ihr seht das Bild auf der Website. Es wurde sogar so gefeiert, dass da morgens sehr viel Baileys geflossen ist.
Die drei Damen sind
großartig.
Sind mein Lieblingsfoto des Ironman.
Ja, und auch die Stimmung. Also es war so, so goldig. Ja, es war wirklich goldig, weil die haben das gefeiert, dass da mal was los ist. Ja, das ist halt die andere Sichtweise. Ja. Ne? Und das haben die eben alle betont, dass man sich eben willkommen fühlt und das weiter umsetzen will. Und der dritte im Bunde war dann Daniel Gottschall, der Chef für Ironman in, ich glaube, Deutschland und Luxemburg. Und der hat auch gesagt, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Ihr könnt euch jetzt da hinten auch schon anmelden. Und ich glaube, das braucht dann immer noch ein bisschen Bearbeitung. Sie wissen eben, wen es betroffen hat. Da hat uns ein Teilnehmer auch noch geschrieben, dass von denjenigen, die abtransportiert wurden aus der Region, auch sofort natürlich die Startnummer und der Chip registriert wurden. Man kann das also genau quantifizieren und weiß, wen es betroffen hat. Also nicht jeder, der ein DNF hat, ist von der Panne betroffen. Wir haben immer diese DNF-Quote. Aber man hat gesagt, wir wollen euch ermöglichen, dass ihr in diesem Jahr noch bei einem unserer Rennen ein Finish-Erlebnis bekommt. Und ein schönes Rennerlebnis. Und wir haben natürlich hier die Rennen, die schnell ausgebucht sind, aber es gibt dann eben auch Rennen, vielleicht in Tallinn oder so, wo man sich jetzt überlegen muss, gibt es da einen Reisebus aus Hamburg hin oder so und die können da frei starten. Da muss Ironman jetzt kreativ werden. Ich glaube aber, das werden sie tun, weil Ironman ist das natürlich auch unangenehm und sie sehen sich da auch in der Pflicht den Athleten gegenüber. Und da bin ich sehr gespannt, was angeboten
wird. Absolut, ja.
Ja.
Ein Rennen, was zwei Seiten hatte, ne? Ein, Eine sportliche. Das Wetter lassen wir mal außen vor. Das kann schon mal so sein hier in Hamburg. Das ist nun mal so.
Ja.
Da war ja alles dabei. Also wirklich, also von wirklich gute Schwimmerinnen haben davon gesprochen, dass das Wellen auf der Außeneis da ihnen ins Gesicht geschlagen sind und waren wirklich überrascht davor, wie heftig das Schwimmen noch geworden ist.
Ja.
Ich habe es in der Stadt gar nicht so wahrgenommen, aber auch zum Schluss wohl auch heftige Böen draußen.
Mhm,
das war alles so angesagt, aber die auch wohl ein bisschen scary waren auch zum Teil. Mhm. Also da war alles dabei. Regen und dann wieder gab es Phasen, wo ich mich in Schatten stellen musste, weil ich keine Sonnencreme aufgetragen hatte. Also da war wirklich, wirklich alles dabei, was Wetter zu bieten hat.
Ja, in der Tat. Also das war echt krass. Aber wie gesagt, wir haben dann auch vieles anderes schon erlebt. Es war, so kann das passieren in Hamburg, aber auch woanders. Ich meine, wir haben auch in Frankfurt schon alles erlebt und wir haben in Roth schon alles erlebt. Also, ja.
Und ansonsten, ich kann dann halt eben nur von der, was ich so an der Strecke hier, was man erreichen kann mit dem Fahrrad und so weiter, die Stimmung war wirklich fantastisch.
Ja.
Also, ich habe es ja selbst erlebt als Athlet, wie das hilft, wenn man da eben an der Alster langläuft und wirklich, ja, man hat keine ruhige Minute, weil immer Leute am Rand stehen, die einen anfeuern. Es gibt Stimmungsnester, fantastische Szenen haben sich da abgespielt. Auch hinten, da wo es ganz haarig wird am Wendepunkt, die ganze Brücke war voll mit Leuten.
Mhm.
Es war einfach richtig, richtig cool.
Ja.
Hat Spaß gemacht.
Absolut, ne? Ja, um in der Chronologie zu bleiben, es gab eben diese Ansagen dabei der Siegerehrung und auch viel Applaus, ja, also niemand macht Ironman da einen direkten Vorwurf, alle hoffen nur, dass da irgendwer zur Rechenschaft gezogen wird und vor allem dafür gesorgt wird, und das ist die Erwartungshaltung eben an Ironman, an die Stadt, für vernünftige Bedingungen zu sorgen, wo es vielleicht in diesem Jahr noch gefehlt hat, da die Dinge besser abzuklären. Aber natürlich, ich meine, wir kennen das alles von Weihnachtsmärkten und so weiter. Man muss immer mit allem rechnen und es sind dann Einzelne, die nicht so ticken wie wir, ja, die mit dem Sport nichts anfangen können und persönliche Bedürfnisse da wichtiger sehen. Und da muss man einfach gucken, wie man da ins Gespräch kommt und Dinge löst. Ja, und da wird man sicher jetzt schon dran sein. Jetzt dran sind einige Athleten, 60 an der Zahl, die sich jetzt auf Kona vorbereiten, denn nach der Siegerehrung ist vor der Slotvergabe. Die hat gestern stattgefunden und zwar zum ersten Mal nach dem neuen Modus. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist der Film schon online von denen, die sich freuen darüber, dass sie einen Kona-Slot bekommen haben. Und auch da ging es in einigen Interviews, die ich geführt habe, um die Geschichten. Ja, ich habe eine Athletin da gesprochen, die sagte mir, sie hat 42 Minuten durch Reifenpannen verloren und sich vorbei qualifiziert. Dinge gibt's.
Ja, verrückte Dinge spielen sich ab. Der schnellste des Tages, Martin Kodewitz in 7:59:55.
Ja.
Er wollte unter 8 bleiben. Also Chapeau, herzlichen Glückwunsch zu dieser Punktlandung.
Du weißt, wie er es erfahren hat, ja?
Ja, ja. das war, sag, erzähl.
Sein Ziel war Sub 8, ja, und sein Trainer Nils Görke hat ihn entsprechend angefeuert auch noch, aber er selbst war im Blindflug, der hat nicht auf die Uhr geguckt und er hat auch im Ziel keine Uhr gesehen. Der hat sich einfach gefreut, dass er dieses Rennen gewonnen hat,
ja.
Lief als Gesamtvierter rein, also Chronologie war die Frauen 8:11:11 Siegerzeit, die ersten drei waren dann im Ziel, weil die Age-Gruppe eine Viertelstunde später gestartet sind, und der lag also völlig mit Emotionen überhäuft da auf dem Zielboden, der ist vor 4 Wochen Vater geworden und hat sich einfach über seinen Sieg gefreut, und dann kam Laura Philipp auf ihn zu und sagte ihm, du hast das gemacht, was von uns heute erwartet wurde. Sub 8. Ja. Glückwunsch. Ne? Und dann hat er sich nochmal gefreut und dann hat er sich auch noch in unsere Kamera gefreut, aber noch gesagt, dass er noch nicht weiß mit Hawaii, jetzt eben mit dem kleinen Kind und so weiter, und er müsste mit seiner Frau nochmal sprechen, und ich glaube, die hat ihm gut zugeredet. Er hat den Slot genommen.
Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Grandiose Leistung.
Ja,
kannst du noch was sagen zu den Statistiken? Du tauchst da ja immer so tief ein. Wir wollen auch die schnellste Age-Grupperin hast du bei uns bestimmt auch auf Lager, oder?
Die schnellste Age-Grupperin habe ich uns auch auf Lager. Da muss ich einmal gerade hier. Das war nämlich keine Deutsche. Bei den Männern haben wir eine Deutsche einen Deutschen an der Spitze. Bei den Frauen war es eine Niederländerin, Michelle Michele.
Oder Michelle einfach auch.
Ja, Simons, die hat die F30 gewonnen und auch die Plätze 2 und 3 in der F30, die Plätze 2 und 3 bei allen Age-Grupperinnen gingen an die F30 und da an zwei Deutsche, an Jasmin Ruppert und an Laura Klug. Es sind insgesamt 7 Frauen unter 10 Stunden geblieben, die erste aber 9.08, also da ist eine sehr große Spreizung drin. Aber das ist ja alles gar nicht mehr so wichtig, weil es wird ja alles neu verrechnet. Und da sind wir wieder bei der Slotvergabe. Auch da wird Statistiken geben. Ja. Versprochen, ihr bekommt im Laufe dieses Dienstagsabends die Qualifier und auch die letztmögliche Zeit, die euch in eurer Age Group zum Hawaii-Slot verholfen hätte. Da kann
das ist so richtig so eine hätte. Es bringt ja auch alles nichts, ja, wenn man es im Nachhinein erfährt.
Also kurz zusammengefasst, es war die erste Slotvergabe in Deutschland nach dem neuen Verfahren. Ihr habt es mitbekommen, Ironman hat ein Gesamtranking eingeführt, wo die jeweilige individuelle Finishzeit mit einem Faktor für die Age Group verrechnet wird. Dieser Faktor bestimmt sich nach den Durchschnittszeiten der Top 20% der letzten 5 Austragungen von Hawaii.
Schön, wie flüssig du das schon kannst.
Es ist dann noch einmal geändert worden, nachdem man gesehen hat, es qualifizieren sich deutlich weniger Frauen als erwartet, gewünscht oder wie auch immer, hat man das noch in der Form geändert, dass bei den Altersklassen Platz 1, 2, 3 gefragt werden, möchtet ihr den Slot haben? In der Reihenfolge, wenn der Erste ihn nimmt, geht der Zweite in den Performance Pool, zu dem wir gleich kommen. Wenn der ihn nicht nimmt, geht es an den Dritten. Und wenn der Dritte es nicht nimmt, dann bleibt diese Altersklasse quasi ohne Podiumsqualifikation. Und es geht komplett in den Performance Pool. Und man hat dann gemerkt, da über den Performance Pool gehen viele Plätze an die Männer, weil auch viele der Top 3 Frauen, so hat sich es auch hier in Hamburg gezeigt, den Slot nicht nehmen und man hat es dann so geändert, dass eben in jeder Altersklasse garantiert ein Platz über die übers Podium vergeben wird, wenn er denn genommen wird. Und ansonsten geht alles in den Performance Pool. Der Performance Pool wurde dann getrennt und zwar nach Anmeldezahlen zum Rennen. Wir haben hier in Hamburg eine Frauenquote von, ich habe es irgendwo gehabt, 15%, glaube ich. Deutschland überdurchschnittlich mit 16%. Das ist die höchste Frauenquote unter den deutschen Athletinnen ever beim Ironman Hamburg. Das ist erfreulich. Und die zweithöchste der größten Nationen nach den Däninnen und Dänen. Boah, es waren jetzt viele, viele Infos, ja, aber
ja.
Kurz zur Slotvergabe. Ich weiß nicht, wie viele Altersklassen bei den Frauen gefinisht haben, aber nur 4 der jeweiligen Top 3 haben den Slot genommen. Alles andere ging in den Performance Pool und eine sehr prominente Altersklasse, wo man eigentlich gesagt hätte, die nehmen auf jeden Fall den Slot, ist komplett, da wollte niemand. Ich schau mal gerade, und zwar die Altersklasse 35 bis 39 bei den Frauen.
Ja.
Ne? Wir haben eben gesagt, die Top 3 sind aus der Altersklasse 30, aber weder die erste noch die zweite noch die dritte der 35 bis 39 wollte den Slot und im Performance-Ranking dann die vierte oder niemand aus dieser Altersklasse fährt nach Hawaii. Ne?
Ja, da kannst du ja die unterschiedlichsten Gründe dann dafür geben, warum das so ist.
Ja.
Ich hab's noch versucht, die zweite der Altersklasse, Charlotte Engelbrecht, die hat mir zu meinem ersten Triathlon-Podium verholfen.
Oh.
Wir sind nämlich im letzten Jahr beim Elbe-Triathlon zusammen in der Mixed-Relay-Staffel angetreten. Unsere Kollegin Anna Bruder, eben unser Kollege Lars Wichert. Und weil uns noch eine Frau gefehlt hat, hat seine Teamkollegin Charlotte Engelbrecht ist eingesprungen sozusagen in unserer Mannschaft. Und da sie eine granatenstarke Athletin ist, hat sie trotz mir und Anna haben wir es geschafft, aufs Podium zu kommen. Und die ist Zweite geworden. Und die habe ich noch getroffen nach dem Rennen und habe gesagt so, und? Und sie hat gesagt, nee, mach ich nicht. Und ich habe gesagt, schlaf nochmal drüber. Aber offensichtlich hat auch das Schlafen nichts daran geändert.
Ja. Was kann ich noch zur Slotvergabe sagen? Wie gesagt, bei den Frauen ist dann sehr viel durchgereicht worden in dem Performance Pool. Der Performance Pool geht nach Anmeldezahlen. Es sind insgesamt 16 der 60 Plätze bei den Frauen geblieben, 44 bei den Männern. Also ungefähr ein Viertel der Plätze sind zu den Frauen gegangen.
Genau, das muss man vielleicht einmal noch mal ganz kurz sagen. Es wird dann am Ende, also wird nach Geschlechtern getrennt.
Ja.
Dann im Performance Pool nicht mehr nach Altersklassen, aber nach Geschlechtern.
Ja, 16 gegenüber 44 ist ein Viertel. Es hätten mehr sein können, wenn denn die Frauen mehr zugegriffen hätten. Ist das richtig, was ich gerade sage? Ja, es hätten mehr sein können, wenn die Frauen in alten Altersklassen zugegriffen hätten, weil dann wären mehr über die Altersklassenpodien schon fest verteilt gewesen, ja, weil der Performance-Pool, da wird der Rest verteilt.
Ja.
Ne? Also, ne, das ist ein großes Rechenexempel. Es gab auch einmal einen Stop bei der Vergabe, weil da irgendwo eine Unregelmäßigkeit auftauchte. Am Ende ist es so. Sehr interessant. Der allererste, der den Slot genommen hat aus dem Performance-Pool, jetzt habe ich Mist erzählt, das stimmt. Doch, nee, es ist richtig. Der nach der Age-Graded Time, also nach dem Umrechnungsfaktor, ja, schnellste Athlet des Tages ist nämlich Roman Leder aus der Altersklasse 70. 11:27, 57.
Ja, genau. Danke, Roman, für diese Demoralisierung. Das, ne, ist ja unfassbar.
Weil der hat auch eine Sub-8 geschafft, wenn man es denn umrechnet. Ne? Also,
ach, ist das schlimm, ey. Warum seid ihr alle so schnell? Mann, ja, ey.
Ne? Martin Kodewitzes Zeit, 7:59:55, ist nämlich nochmal 5 Minuten schneller auch wert in der Umrechnung. Also, das findet ihr alles auf trimark.de. Ich kann euch sagen, ich habe.
Ja, weil der auch nicht zur schnellsten Age Group.
Ganz genau, ja, genau. Die schnellste Age Group bei den Männern ist nämlich die 30er. Ja, ja. Und er ist in der 35 bis 39. Die sind in den letzten 5 Kona-Austragungen langsamer gewesen als die 30er. Von daher kriegen sie quasi einen
anderen Umrechnungsfaktor.
Anderen Umrechnungsfaktor als 1,0. Genau. Ich habe mir, das findet ihr auf trimark.de im Laufe des Abends, auch angeschaut, was hat sich denn verändert. Also man kann sagen, in allen Altersklassen ist die letzte Finisher-Zeit, die für Kona gereicht hätte, schneller als im letzten Jahr. Wir wissen aber, im letzten Jahr war es eben, da gab es für die Männer diese Weltmeisterschaft in Nizza, die nicht jeder wollte, die Frauen nach Hawaii. Aber selbst bei den Frauenplätzen, man musste überall schneller sein für Kona in diesem Jahr als im letzten Jahr beim reinen Frauenrennen. Ja, und
die Chancen schwinden dahin.
Nils, welche Altersklasse?
Sag ich nicht. 45 bis 49.
Letzte Zeit in diesem Jahr 9:30:33. Im letzten, ja, Jahr hätten 10:18 gereicht.
Ja.
In meiner Altersklasse eine höher, 9:40:33. Das ist im Bereich meiner Bestzeit, seitdem ich wieder angefangen habe, 2017. Also das ist die Zeit, die ich 2017 hätte es gereicht. Jetzt sind wir bei 9:40. Im letzten Jahr hätten 11:21 gereicht. In diesem Jahr die letzte Platzierung, die nach Kona fährt aus dieser Altersklasse, ist der 6. Im letzten Jahr war es der 103. Für Nizza.
Für Nizza, ja, wollte, ja, ich gerade sagen. Also das hinkt alles noch so ein bisschen, aber das hat ja jetzt nun ein Ende. Im nächsten Jahr wissen wir dann mehr, wenn alle nach, ja, Hawaii fahren. Ja.
Also wenn ihr das im Detail anschauen wollt, nehmt euch Zeit, schaut auf trimark.de und wir würden uns freuen, wenn ihr euch dazu noch ein bisschen Zeit nehmen würdet. Wir haben es letzte Woche erstmals erwähnt. Ihr könnt ab sofort Rennen, die wir euch entsprechend freischalten, bewerten. Das sind jetzt aktuell, wir hatten letzte Woche eine Mitteldistanz, jetzt haben wir eine lange und eine kurze Distanz. Es sind der Bonn-Triathlon und es ist der Ironman Hamburg. Voraussetzung ist, ihr seid bei dem Rennen gestartet, wir brauchen eure Startnummer und ihr müsst Triathlon Plus Member sein. Und dann könnt ihr zukünftig bei vielen Rennen, aktuell haben wir es so eingestellt, von Dienstag bis Donnerstag abstimmen. Am Freitag gibt es die Analyse. Das Rennen im Kraichgau letzte Woche hat 4,1 von 5 Sternen bekommen. Ja, ihr könnt in 18 Kategorien abstimmen, könnt euch da durchklicken, könnt auch gerne eure Kommentare da lassen. Die werten wir auch aus. Ihr könnt uns Dinge mitteilen am Ende. Ihr könnt uns auch mitteilen, wenn ihr weitere Features da wollt oder euch das zu viel oder was weiß ich ist. Es dauert ein bisschen Zeit, aber es gibt eine sehr tiefgehende Analyse und der erste Veranstalter, der sich gemeldet hat und das richtig gut findet, ist Ironman, eben besagter Deutschlandchef, der gesagt hat, es tut zwar manchmal weh, aber danke für diese Einblicke, weil jeder Veranstalter macht irgendwo seine Surveys. Jetzt können wir eben Rennen vergleichen auch, ja, oder, ja, Veranstalter können sich einordnen und können eben sehen, oh, im Bereich Verpflegung müssen wir nachlegen. Und da könnt ihr alle da draußen weiterhelfen. Sowieso dem Sport, wenn ihr Triathlon Plus habt, da könnt ihr euch weiterhelfen, weil es viele Infos gibt und uns weiterhelfen, weil wir ganz viele Dinge mit euch vorhaben. Und ihr könnt aber auch dem Sport was Gutes tun, weil es eben eine so große Datenlage zu Rennen über alle Marken und Kategorien hinaus gibt, wie nie zuvor. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, aber es verlangt eben auch ein bisschen Mitarbeit und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns und dem Sport helfen würdet, dadurch besser zu werden.
Sehr schön.
Ja.
Nach vorne gucken können wir nicht mehr heute. Nee. Die Zeit ist um, wir sind fast bei fast anderthalb Stunden.
Oh ja.
Aber wie gesagt, besagte Website trimark.de, da findet ihr natürlich alles, auch was im Laufe der Woche, was wichtig ist. Denn es geht ja weiter bei den großen Rennen. Weiter, immer weiter, hat
weiter,
ein
weiser
Mann mal gesagt.
Ja. Ich meine, wir haben innerhalb der nächsten Wochen, 5 Wochen, noch 3 riesengroße Highlights in Deutschland. Wir haben zuerst den Ironman Frankfurt, Mainova einmal in Frankfurt. Ich kann euch schon einladen zur Mainova Race Night am Freitagabend. Ich werde sie moderieren. Ansonsten findet ihr ganz viele Informationen dazu demnächst im Netz. Dann haben wir Challenge Rot. Auch da haben wir eine richtig coole Aktion vor. Ich hoffe, das wird in den nächsten Tagen fertig, dass wir es euch präsentieren können. Und die Kurzdistanz hier in Hamburg im nächsten Jahr Weltmeisterschaft. Nils hat euch zusammengeschrieben in der aktuellen Triathlon 241, wie ihr euch qualifiziert. Ja.
Ja.
Und von daher...
Macht davon nicht so viele Gebrauch, ich will auch. Nein, Quatsch, alle qualifizieren.
Ja, ne? Also, ja, boah, das war, glaube ich, eine sehr, sehr faktendichte Episode.
Aber das musste mal gesagt werden.
Es musste mal gesagt werden und es wird noch vieles gesagt werden müssen, gerade hier in Hamburg. Wir halten euch auf dem Laufenden, schaut vorbei auf trimark.de, ne? Und in diesem Sinne...
Bis dahin.
Gute Recovery.
Ciao, ciao.
Jetzt auch von uns. Ciao, ciao.